Ihr hört Hand denkt down Comics. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics. Immerhin Ausgabe 13 und mit dabei wieder Helge. Hallo Helge.
Ich muss gerade immer noch lachen, weil du, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es letztes Mal so dröge klang, als ich das vorgestellt habe, und jetzt macht das lieber wieder der Daniel. Der hat einfach die bessere Radiostimme, muss man ganz ehrlich sagen, und auch das bessere Equipment wahrscheinlich.
Das macht nur das Equipment. Das ist wie wenn du dem Fotografen sagst, mit einer guten Kamera könnte ich die Bilder auch machen. Genau. Wenn ich den gleichen Stift hätte wie du, könnte ich mindestens genauso gut zeigen. Wie du.
Ich schicke dir mal zwei rüber.
Genau, das ist mit Tablet runter oder nur die Stifte erstmal?
Nee, ganz normale Bleistifte, damit fängt ja alles an.
Ich glaube, die Bleistifte, das ist unterschätzt, man muss da schon ein bisschen besser einsteigen.
Okay.
Außer wir hatten hier so einen Undo-Button, dann nehme ich den auch.
Radiergummi schicke ich dir auch.
Wow, Radiergummi, supergeil. aber bitte signiert nur dann.
Was ich da hier für Geheimnisse ausplaudern.
Ne? Echt immer, das sind die Insider, die schlechthin. 13, die Episode, 13. Folge. Helga, das heißt eigentlich, wir bräuchten ein neues Cover, oder?
Genau, und wahrscheinlich haben ja die Leute das auch schon gerade gesehen, dass es ein neues Bild gibt. Und wir haben uns jetzt so ein bisschen, also es fängt jetzt diesmal umgekehrt an. Oder was heißt umgekehrt? Also wir fangen jetzt mit einer Skizze an und die wird dann jedes Mal ein bisschen ausgebaut. Also so ist der Plan, mal sehen, ob es dann auch wirklich klappt. Aber genau, 12 Folgen ist ja sozusagen eine Staffel. Nächste Staffel hat ein neues Bild. War eigentlich ein bisschen anders geplantes Bild. Und dann, wenn man dann was zeichnet, wenn man so frei zeichnet, dann schweift man manchmal ein bisschen ab und macht dann doch was anderes. Hoffentlich gefällt es euch. Wird jedes Mal jetzt ein bisschen anders sein, wie immer.
Ich überlege gerade, das ist nicht abgesprochen, deswegen kannst du natürlich auch problemlos Nein sagen. Vielleicht könnte man ja auch immer so diese einzelnen Schritte, die du machst, dann nochmal zu einem Wallpaper verarbeiten und dann vielleicht als Download zur Verfügung stellen. Nur mal angedacht und ihr werdet es hier sehen.
Ja, können wir machen.
Kriegst dann perfektes Download-Ergebnis und dann hat man vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, sich das in etwas größer anzuschauen, als nur so als kleines Cover, vielleicht in so einer schönen großen Bildschirmauflösung. Mhm. Apropos Auflösung, passt zwar überhaupt nicht von der Überleitung, aber irgendwie müssen wir da hinkommen. Doch aufgelöst hat sich die Messe in Leipzig momentan, also zumindest für dieses Jahr. Wie war es denn in Leipzig?
Ah, total super. Also es war ja einmal die Leipziger Buchmesse, angehängt ist ja sozusagen immer die Manga Comic Convention, nennt sich das, also MCC irgendwie. Und in dieser Halle war ich dann auch und ja, war total super. Ganz viele Leute da gewesen. Auch ein, zwei, die unseren Podcast kennen. Die anderen haben trotzdem alle den Hunting Down Comics Aufkleber bekommen. Und es ist halt einfach super, wenn man so bedenkt, so das ist jetzt so ungefähr anderthalb Jahre, geht jetzt vielleicht die Reise mit Alisic. Und ich musste dann zwangsläufig an unsere erste Messe denken. Das war damals Frankfurt, die Buchmesse dort. Und da war es halt noch so, da kam ja gerade erst das erste Buch raus und wir waren auch noch so ein bisschen so No-Names. Und es waren schon ein paar Leute da, aber neben uns war halt dann Joscha Sauer zu der Zeit. Also der Typ, der nicht lustig macht, und der hatte halt so eine endlos lange Schlange und bei uns standen da so zu dem Zeitpunkt so zwei, drei Leute oder so und seine Schlange ging halt, weiß nicht, unendlich lang und da waren halt welche, die einfach so lange bei ihm warten mussten, die dann bei uns halt sozusagen mal kurz geguckt
als
haben.
Als Notlösung.
Ja, die hatten dann einfach so geguckt, so ach, das ist ja auch ganz cool und haben sich dann damit angestellt und wurden dann auch zum Teil wirklich Fans, die jetzt in Leipzig auch wieder dabei waren oder so. Ne? Oder allgemein ist es halt cool, dass man, wir hatten ja in Frankfurt damals auch so eine Veranstaltung noch, so eine Podiumsdiskussion, sowas. Und da welche von den Leuten, die beim ersten Mal dabei waren, sind halt jetzt auch nochmal nach Leipzig gekommen zum letzten Teil. Und das ist schon echt cool. Also es gab zum Beispiel auch ein Mädel, die hat jeden Tag bei mir Kekse und Cupcakes vorbeigebracht. Und sowas, das ist schon, also sind schon tolle Fans dabei. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und natürlich, was auch immer sehr cool ist, man lernt natürlich viele andere Zeichner wieder kennen. Also es war ja zum Beispiel auch Scott McCloud da, den habe ich leider überhaupt nicht gesehen, weil der ist von einem Ort zum anderen geflitzt irgendwie und ich hatte natürlich auch meine ganzen Termine und so habe ich den leider nicht kennengelernt, aber also nur so als Beispiel, abends sitzt man dann auch manchmal an so einem Tisch, da sind dann viele von den deutschen Zeichnern, aber zum Beispiel waren da auch der Zeichner und der Autor von diesem Love, das haben wir auch mal vorgestellt.
Mhm, Franzosen, ne?
Das eine ist ein Franzose, das andere scheint ein Italiener oder vielleicht sogar Spanier zu sein.
Könnte auch sein.
Ja, jedenfalls, ich habe die meiste Zeit mit denen tatsächlich auch Französisch gesprochen. Aber die waren total nett und haben auch nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und sehr interessant auch, sowas darf man vielleicht oder soll man vielleicht gar nicht so erzählen, aber was die Autoren dann zum Teil für andere Sachen unter Pseudonymen noch machen, da staunt man dann schon
jetzt
nicht schlecht.
Schlechte Sachen oder bessere Sachen? Also jetzt
Pseudonym. Ey, einfach ganz andere einfach, weißt du? So, ich sag mal, ein Pseudonym nimmt man ja auch deswegen, weil man seinen Namen halt dafür nicht, also wie soll ich sagen, man macht vielleicht.
Möchte?
Ja, genau. Wenn man zum Beispiel ein Mädchenthema macht oder so, könnte es sein, dass man dann denkt, okay, das passt nicht oder ein sehr explizites so ein Sexthema oder so, ne? Dann,
also wenn du jetzt einen Porno-Comic machen würdest, würde das unter einem Pseudonym laufen bei dir.
Sir Helgoland, ja, keine Ahnung.
Sir Helgoland. Du hast sogar den Namen schon. Also jetzt könnt ihr googeln, vielleicht gibt es ja schon den Comic.
Und na gut.
Gib zu, du hast schon drüber nachgedacht.
Naja, als ich mal jünger war, bestimmt, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja schon, war bestimmt ein Antrieb damals auch zu zeichnen so, immer Mädels zu zeichnen auch. Macht natürlich immer noch Spaß. Ey, eigentlich eine Idee war zum Beispiel auch, dass das neue Hunting Down Cover so eine Frau halt ist. Liegt eigentlich auf der Hand. Dann habe ich gedacht, na gut, nee, wir müssen jetzt eigentlich diese Figur, die wir da haben, dieser Pseudo-Hulk, der muss jetzt irgendwie fortgeführt werden und dann ist es halt jetzt, naja, ihr seht ja selbst, ist jetzt doch nochmal was anderes geworden. Was auch immer.
Vielleicht durchfährt oder durchlebt er noch eine Metaphose und wird dann noch am Ende so wie Thor plötzlich zur Frau.
Nicht schon wieder in dem Bikini.
Nee, na, diesmal sollte er natürlich noch gut aussehen, nicht nur den Badeanzug anhaben.
Ja, also jedenfalls, das war super, hat echt viel Spaß gemacht. Wieder wenig selbst von der Messe mitbekommen, aber dafür, also die Nächte sind halt immer ewig lang und da lernt man dann doch immer noch ein paar Leute kennen.
Irgendwas
danach
auch direkt
krank gewesen.
Oder gar nichts?
Ein paar Sachen von unserem Verlag oder von Zeichnern, die ich halt so kennengelernt habe. Das liegt natürlich dann immer auf der Hand, dass man, wenn man dann die Leute dort direkt neben denen signiert, dass man dann sagt so, ach Mensch, cool, was machst du eigentlich? Ah ja, muss ich mir mal angucken oder kannst du mir das mal kurz signieren? Und dann nimmt man das halt auch mit.
Dann hast du noch eine Kleinigkeit. Während der Messe gab es ein Poster vom Ali Sieg im Band 4.
Ach stimmt, und zwar ein echt ziemlich großes. Es ist so DIN A1 oder DIN A0, also jedenfalls so ein richtig schönes Poster. Und genau, ich habe jetzt ein paar davon noch signiert, weil mich so viele gefragt hatten, wir haben es nicht zur Messe geschafft, kannst du uns nicht auch eins geben? Genau, und da habe ich jetzt nochmal 5 Stück signiert und wir würden die hier dann verlosen. Schreibt einfach was in die Kommentare unten rein. Am besten auch, welches euer Lieblingscover ist noch dazu, wie wir das ja jedes Mal fragen. Und ja, vielleicht noch 1-2 Zeilen, aber dann wird es ausgelost. Ja.
Dann nenne ich vielleicht ganz kurz mal die Comics, die wir besprechen werden.
Mhm.
Bei dir, oder du nennst einfach mal deine, weil du hast auch noch einen Film drin, oder wollen wir den optional gucken, machen dann ganz am Ende und gucken, oder möchtest du gerne über den reden?
Doch, da können wir kurz drüber reden. Also das wird auch nicht, ich werde es nicht so lang machen, sage ich mal. Es war halt auch eine Empfehlung. Genau, ich habe diesmal Ant-Man 1 und 2 dabei, was auch eine Empfehlung war, also die englische Version. Dann Weiße Wölfe, als nächstes Thrill Killer, das ist so ein Batman-Comic. Dann Batman Under the Red Hood, das ist halt dieser Film, Zeichentrickfilm. Caliban, das hattest du eigentlich schon besprochen, ich will nur noch 1-2 Sachen dazu sagen. Und Star Wars Princess Leia Nummer 1, auch das englische Original.
Genau, also von denen habe ich Ant-Man zumindest die erste Ausgabe auch gelesen und Star Wars Princess Leia natürlich auch, bin ich gespannt, was du darüber denkst. Bei mir ist es diesmal etwas weniger. Zum einen Roche Limit, also Roche geschrieben, ich glaube es wird ausgesprochen ohne E hinten dran, Roche Limit. Dann Black Cross, die neue Sache von Warren Ellis. Und Eternal, man könnte sagen Miniserie abgeschlossen in 4 Heften. Ziemlich interessant, also 3 sehr unterschiedliche Themen, sehr spannende Themen für mich, die mir gut gefallen haben.
Super.
Wobei, das habe ich ganz vergessen, irgendeins, ich glaube Eternal war natürlich mal von Boom Studios, also nicht alles von Image diesmal.
Okay, cool. Ja, ich habe ja auch ziemlich, habt ihr ja gerade gemerkt, einen ziemlich bunten Haufen diesmal. Da sind wieder auch ein paar deutsche Sachen dabei und auch so Graphic Novel-mäßig, was ein sehr ernstes Thema ist dabei mit Weiße Wölfe. Womit wollen wir anfangen? Fangen wir gleich mit dem.
Ich würde mal sagen, noch eine Kleinigkeit, bevor wir dann wirklich mit der ersten Besprechung anfangen. Gratis Comic-Tag, der steht ja quasi vor der Türe. Also, was war's?
9. Mai.
Der 9. Genau. Mai ist es diesmal. Und du bist wieder in Berlin unterwegs und signierst?
Genau, und zwar bei meinem, einen meiner Lieblings-Comic Comicläden auch in Berlin, Modern Graphics, wobei das nicht der Hauptladen ist, sondern der im Europa Center, weil der einfach, glaube ich, auch so mehr Platz bietet für so eine Signiersache und so. Genau, und wenn ihr es schafft, vorbeizukommen, guckt am besten nochmal auf meiner Website vorbei, um wie viel Uhr das ist, aber ich denke mal, ich bin einige Stunden da. Würde mich freuen, wenn ein paar von euch vorbeikommen, und es scheint auch wieder ein paar schöne Comics zu geben. Vielleicht reden wir dann nächstes Mal nochmal ein bisschen genauer drüber, was für Comics es sein werden, die es diesmal umsonst gibt. Aber es sind ja auch meistens, das haben wir letztes Mal schon besprochen, eigentlich eher so eine kleine Appetitmacher, so eine kleine Vorschau oder so ein paar Seiten. Aber oft sind auch welche dabei, die komplett sind, und ich denke mal, es lohnt sich diesmal auch wieder.
Dann eine Frage noch, also die Termine sind auf deiner Homepage schon zu finden oder wirst du die erst demnächst einfügen?
Ehrlich gesagt sind noch nicht zu finden, weil, stimmt, das ist ja das Nächste, ich bin ja nächste Woche schon wieder unterwegs in Belgien. Mans heißt die Stadt, da ist so ein Troll et Légende nennt sich das Festival, eigentlich so eine Art Fantasy-Festival, aber auch mit großem Comic-Aufgebot, also sind ein paar sehr, sehr bekannte auch wieder aus den USA und so dabei. Es scheint ein echt cooles Festival zu sein, also cool, aber auch natürlich ein bisschen seltsam, weil da läuft, glaube ich, keiner unverkleidet rum, so kam es mir jedenfalls vor, so, wenn ich die Filme von den letzten Jahren so angucke, also es ist fast wie so eine Art Mittelalter-Festival, aber noch ein bisschen, also mit dann noch Elfenohren und so weiter. Also wer zum Beispiel da ist, jetzt gerade nochmal David Peterson nennt sich der eine, der dieses, ich weiß nicht, wie heißt es nochmal, die Mausgarde oder so ähnlich?
Mausgard, ja.
Genau, der das macht, der ist zum Beispiel da, und dann ist der Typ von, guck mal selber.
Ich wollte gerade sagen, du kannst mir den Link ja nochmal schicken, wir werden es entsprechend mit in die Shownotes reinsetzen, dann könnt ihr auch selber nochmal vielleicht haben die auch eine Homepage, wo ihr nochmal schauen könnt.
Haben sie auf jeden Fall, ja.
Gibt. Ja, lass uns da direkt einsteigen mit Ant-Man, einer Hörerempfehlung, die uns empfohlen worden ist. Und du hattest, glaube ich, die ersten zwei. Ich hatte mittlerweile leider nur die erste Ausgabe gelesen. Und ja, wir können mal kurz drüber sprechen. Was ist denn Ant-Man eigentlich?
Ja, Ant-Man, das ist ja der neue Superheld am Marvel-Himmel sozusagen. Ich glaube, ist es nicht auch so, dass nächsten Monat oder so der Film kommt? Ich glaube schon, oder?
Ja, für den Film bin ich immer ganz schlecht. Ich weiß nur, dass es da noch diverse andere Hefte gibt. Also wir reden wirklich von dieser Einser-Nummer der reguläre ran. Dann gibt es auch noch so ein irgendein Vorspiel zum Film, was nochmal so ein, glaube ich, so ein Zweiteiler war oder so. Also momentan, du hast schon recht, also es wird wahrscheinlich demnächst rauskommen. Ganz unterschiedliche Dinge, die da in diesem Universum, und vor allen Dingen vorher, ich weiß nicht, wie dir es ging, Ant-Man unter dem Teppich, oder?
Also hat mir nichts gesagt, und ehrlich gesagt, als ich gehört habe, da kommt ein Film und der heißt Ant-Man, irgendwie hatte ich im Hinterkopf, das ist doch so ein Kinderfilm oder so, habe ich irgendwie gedacht. So ein Kinder...
ich habe die Kinder geschrumpft oder
was? Sowas in der Art irgendwie, hatte ich gedacht, aber es kann auch ein anderer Film sein. Ich glaube, es kam irgend so ein Superheldenfilm auch extra für Kinder in letzter Zeit raus oder kommt demnächst, aber das ist der wahrscheinlich nicht, denke ich. Ist ganz witzig, hier kommen auch viele von den anderen bekannten Superhelden, spielen eine Rolle, aber wir können ja mal kurz so ein bisschen den Plot erzählen. Also es beginnt alles damit, dass dieser besagte Ant-Man so einen Einbruch begeht und man weiß gar nicht genau, was macht denn der jetzt? Und auf einmal steht er vor dem Helm in all seiner Größe, also wirklich so groß wie, so groß wie eine Ameise vielleicht, wenn überhaupt. Und in seiner ganzen Größe steht er dann auf einmal vor dem Iron Man Helm. Und dann findet man halt raus, alles klar, der hat sich bei Tony Stark beworben, um in seinem Sicherheitsteam mitzumachen. Also dort wurden mehrere Superhelden gecastet und sind gegeneinander angetreten, um ihm zu beweisen, dass man der geeignete Mann oder die geeignete Frau für diesen Job ist. Und ja, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber so insgesamt geht es eigentlich darum, also er ist halt arbeitslos und seine Frau hat sich gerade von ihm getrennt und er denkt aber noch, die kann er irgendwie wiederbekommen und will halt auch deswegen jetzt einen Job haben und dann wieder viel Geld und ihr so ein bisschen imponieren damit. Und es geht halt auch darum, dass er also nicht nur seine Frau noch liebt, sondern sie haben auch eine gemeinsame Tochter und die ihn auch total cool findet. Und jedenfalls denkt er dadurch so, er braucht jetzt auf jeden Fall wieder einen Job und dann wird es alles schon was. Und man merkt aber, die Frau sieht es selbst ganz anders. Aber mal gucken, wie es in den nächsten Teilen wird. Was in dem Heft eigentlich so ein bisschen herausragend ist, ist halt, also finde ich jedenfalls, der Humor, weil es ist echt ziemlich witzig geschrieben. Es gibt immer so eine, und überhaupt diese, Also die Szenarien sind halt auch zum Teil sehr witzig. Es gibt immer so einen Part mit so innerem Monolog und da jetzt nur mal so als Beispiel, zum Beispiel erzählt er von so einer Situation, naja, hier als Ant-Man bin ich natürlich jetzt nicht so der coolste Superheld, wenn man auf so einer Superheldenparty zum Beispiel rumläuft und dann alle erzählen so ein bisschen, was sie machen und der eine sagt, ey, ich bin hier der unsterbliche Gott und hab einen Donnerhammer und der andere sagt, ich bin der König von Atlantis und dann dreht sich irgendeine Frau um und fragt dann, ja, und was machst du? Ja, naja, ich kann mich sehr klein machen und kann mit Ameisen sprechen. Und ja, das also ist halt einfach ganz mal so ein anderer Superheld. Und es ist auch zum Teil sehr ungewöhnlich, wie er seine Gegner bezwingt. Also meistens hat es natürlich dann mit der Größe zu tun oder auch mit seinem technischen Verständnis. Eine Sache könnten wir vielleicht noch spoilern. Die Familie, also er kriegt dann im Endeffekt eigentlich diesen Job, lehnt ihn aber dann ab, weil seine Familie dann weiterzieht nach Florida und ja, so zieht er halt auch dann irgendwie mit dorthin. Und das ist, eine Sache muss ich noch erzählen, weil es einfach so witzig ist. Er hat ja jetzt nicht viel Geld und er geht halt in seiner normalen Größe, geht er dann in so einen Spielzeugladen und kauft sich so ein für so ein Puppenhaus, so ein kleines Sky Apartment. Und das ist dann eigentlich sein eigenes Apartment, was er dann einfach, er nimmt halt super wenig Platz ein, wenn er sich klein macht. Und das ist halt, so richtet er sich ein, weil er wenig Geld hat und sich keine Wohnung leisten kann. Und er war immer so ein bisschen neidisch auf den riesen Flatscreen von Tony Stark. Und er stellt dann in dieses kleine Puppenhäuschen sozusagen, stellt er sein Handy rein und guckt dann mit der, so ist so die Endszene irgendwie, guckt mit seiner Tochter dann so einen Film, also hier ist 007, James Bond Film auf dem Handy, was dann natürlich in der Größe so klein geschrumpft, genauso beeindruckend ist wie dieser riesen Flatscreen von Tony Stark. Also so, das ist so ein bisschen der Ton und der Humor von dem Heft. Wie hat es dir denn gefallen?
Mir eigentlich auch ganz gut. Also dieses erste Heft fühlt sich ja relativ umfangreich an, also sehr, sehr dick. Was ich cool gelöst ist, da hast du noch gar nicht drüber gesprochen, auch so dieses Cover von Heftausgabe 1, wo man im Prinzip sieht, wie er diesen Helm aufsetzt, der ihn nachher schrumpft und während dieses Prozesses des Aufsetzens er halt auch immer kleiner wird. Also diese Bewegung ist da ziemlich cool eingefangen und am Ende halt unten diese kleinen Ameisen. Was ich so spannend finde bei diesem Heft ist, dass es eigentlich dieser Scott Lang so ein Loser ist. Also er ist halt irgendwie, Loser ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er kommt im Leben nicht so ganz zurecht. Er sagt das auch. Er war ja auch ein Verbrecher. Also er hat schon das eine oder andere Ding gedreht und das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum dann seine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Aber er hängt halt an seiner Tochter oder versucht irgendwie alles auf die Reihe zu bekommen oder das irgendwie wieder hinzubekommen. Er macht dieses Vorstellungsgespräch bei Tony Stark. Das fand ich wieder insofern auch witzig, weil er macht sich dann halt über diesen Tony halt auch ein bisschen lustig und meint, du bist ja auch nicht der Unfehlbarste, weil sie ihm so vorhalten, mit Verbrecherkarriere, da wird das nicht so richtig und dann gibt es halt so einen Wettstreit zwischen unterschiedlichen Teilnehmern und auch da ist es wieder so, dieser so ein bisschen Marvel-Humor, wo er es dann mit einer der Mitbewerberinnen, also wo er da auf Tuchfühlung geht, muss man ganz nett auszudrücken und das ist halt irgendwie, es ist witzig und man ist sofort in dieser Küche drin und man mag sie und ich finde halt gerade Heftausgabe 1 ist so dieser Wandel vom Loser zum sehr sympathischen Vater und sehr, sehr abgeschlossen. Also für alle die nur mal reinschnuppern wollen, die mal so auch so ein in sich abgeschlossenes Event haben wollen, ist diese Einser-Nummer von Ant-Man 2015 wirklich ideal, weil das so in sich komplett abgeschlossen ist. Und ich wollte dich zum Beispiel noch fragen, wie ist bei dir mit Heft 2? Was ist dann so dort der rote Faden oder wie geht das weiter?
Ich wollte ja nicht zu viel spoilern, aber im Endeffekt geht es natürlich wieder darum, dass er ist ja jetzt wieder in der neuen Stadt und er denkt ja, dass er irgendwie über das Geld dann wahrscheinlich die Liebe wiederbekommt. Und deshalb geht es dann wieder darum, dass er erstmal ja so ein wieder einen Job haben will und sich wieder irgendwo vorstellt. Und das ist wieder sehr, sehr lustig gemacht. Da spielt nachher dann so ein Nazi-Roboter noch eine Rolle, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber halt so wirklich wieder sehr abstrakte Gegner und so. Und eigentlich geht die Geschichte halt weiter. Bekomme ich meine Frau zurück? Ich will irgendwie meiner Tochter imponieren oder bei ihr sein und brauche dafür diesen Job und so. Es treten auch einige Feinde diesmal auf. Also es ist ein bisschen Action geladener vielleicht, mit zwei Kämpfen mindestens. Hat mir auch sehr gut gefallen, der zweite Teil. Aber du hast natürlich recht, der erste Teil reicht auch auf jeden Fall, um mal so ein bisschen reinzuschnuppern und zu wissen, was das so für eine Art von Humor und so ist. Genau, das ist natürlich auch immer einer der Gründe, weswegen er überhaupt diese Sicherheitsjobs machen will, weil er immer sagt, na gut, Leute, ich kenne halt auch diese andere Seite. Also ich weiß, wie man irgendwo einbricht oder wie man welche ausraubt. Und deswegen kann ich euch auch besonders gut dabei helfen, davor zu schützen halt.
Insgesamt, wir können es wirklich empfehlen. Sehr schöne kleine Serie. Bin halt nur gespannt. Können ja auch die Hörer, die das vielleicht regelmäßig lesen, also Ongoing-Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie viele mittlerweile draußen sein müssten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ob sich das so ein bisschen totläuft oder ob das halt diese gleiche Spritzigkeit hat. Denn er hatte das in den Kommentaren der Hörer, dessen Namen ich leider jetzt nicht parat habe, tut mir leid, auch noch mit Hawkeye verglichen. Und daraufhin hatte ich auch diesen Megaband nochmal besprochen. Und ich muss sagen, also da läuft es halt auch nicht tot. Das ist eine schöne Geschichte, die eben Superhelden atypisch verläuft und das macht halt irgendwie Spaß, dann sich die Sache auch anzugucken. Und hier ist wahrscheinlich auch so, er ist also auch mal wieder der Loser, derjenige, der es nicht ganz so auf die Reihe kriegt, aber sehr sympathische Gestalt am Ende.
Ist wirklich mal ein bisschen anders, muss man schon sagen. Und die Empfehlung kam von Crackerjack Jackson, der auch immer hier ordentlich kommentiert. Vielen Dank nochmal dafür. Das hat uns wirklich, glaube ich, beiden wirklich sehr gut gefallen. Ich werde wahrscheinlich auch dabei bleiben. Ja, danke nochmal dafür. Vielleicht hast du ja auch ab und zu mal noch ein paar andere Tipps.
Dann kommen wir doch einfach mal zum nächsten Comic, das ich direkt ausgesucht habe. Und wie könnte es anders sein? Ist natürlich wieder ein Image-Titel. Roche Limits, eine, ich glaube sogar erstmal auf 5 Hefte oder so angelegt. Miniserie, ich weiß gar nicht, ob die wirklich ongoing ist, habe jetzt das erste Heft gelesen und muss sagen, ist eine schöne Sci-Fi-Mischung. Also ist was Neues, hat so ein bisschen was von, ja, in meinen Augen so von The Fifth Element, einzelne Punkte. Und
wie bist du darauf gekommen?
Ja, wie ich drauf gekommen, über das Cover, ganz ehrlich. Mhm. Ich habe das irgendwie auf Twitter oder Facebook irgendwo gesehen und fand das interessant und fand das auf der einen Seite sehr minimalistisch. Man sieht halt im Prinzip so einen zweigeteilten Bereich, der gar nicht so viel auf den ersten Blick verrät. Also du hast so einen Greifarm, der da rausgeht, du hast 4 Kreise, du hast diese Zweiteilung unten, oben so einen roten Teil eines Balls oder eines Weltalls wahrscheinlich und unten halt einfach nur weiß und dann guckt man genau hin.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr minimalistisch.
Genau, und dann guckt man hin und dann sind da Zahlen und Formeln drin und dann laufen so Streifen rein, oben sieht man so Planeten und es ist alles durchdacht, denn dieses Roche Limits, das ist tatsächlich irgendein physikalischer Begriff, also es gibt diese Roche-Grenze, wie nah, ich sag mal Leiner, wie nah ein Planet oder ein Objekt im Weltraum auf ein anderes kommen kann, ohne jetzt quasi von der Masse angezogen zu werden, also dieser Nullpunkt irgendwie. Und wenn man halt diese Grenze überschreitet, wird dieser andere, kleinere Körper in diesen großen hineingezogen und das wird halt so symbolisch auch auf dem Cover schon dargestellt. Also da ist eine ganze Menge drin, inwiefern das jetzt in diesem Comic dann auch nochmal aufgegriffen ist. Also es wird aufgegriffen, weil es gibt so einen Außenposten eben an dieser Roche-Grenze, die als Observations Punkt dient und man fängt auch so an, es fängt halt auch so wie mich vielleicht diese alten Star Wars Filme nicht, also eher so Richtung Star Trek, also es passiert das und das an der und der Grenze und die Wissenschaft und die Geschichte, also einfach so diese Beweggründe, warum Menschen überhaupt ins Weltall gehen und dann wird es auch ziemlich krass, denn dann sagt man schon, okay, an diesem Schiff, an dieser Roche-Grenze, da gibt es einige Probleme und dann wird dann auch einer, ja, wie es immer so ist, also so eine Macht so strahlen, die wahrscheinlich auf die Besatzung etwas ungünstige Auswirkungen haben und eine wird quasi dort in diesen über diese Grenze geschubst und wird dann quasi in den Raumanzug in den Weltraum gezogen und dann hat man so einen kleinen Schwenk auf die Erde oder auf, ich weiß gar nicht, ob es die Erde ist oder so einen Außenposten irgendwo im Weltraum, wo plötzlich eine Frau Fragen stellt und ihre Schwester sucht und dann merkt man, okay, auf diesem Planeten, wie es diesen älteren klassischen Sci-Fi-Film ist, dann hat auch irgendwie irgendeine Superdroge Besitz ergriffen und ja, und der eine, der dann irgendwie angegriffen wird, der kriegt dann auch gleich mal eine Portion dieser Droge und dann hat man auch stilistisch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, wenn man halt diese Droge konsumiert hat und dann kriegt man halt plötzlich raus, dass diese ganzen unterschiedlichen Charaktere, die am Anfang so ein bisschen dargestellt werden, alles so halbwegs Kriminelle, irgendwie dann über drei Ecken wahrscheinlich doch so ein bisschen zusammenhängen. Und diese Frau, die ihre Schwester sucht, bekommt dann auch Unterstützung von einem anderen, ja, sagen wir so leicht kriminell Angehauchten, der ihr dann natürlich auch hilft und sie fliehen quasi davon und man hat so dieses, am Ende nochmal so dieses typische, ich würde fast sagen, so Image-Strickmuster, da sieht man dann auch nochmal so ein, ja, irgendwo, ich sage es mal, in irgendeiner Wüste, ein strahlendes Ei plötzlich liegen und man weiß nicht so richtig, worum es geht. Also es ist insgesamt am Anfang für eine Image-Ausgabe schon, man weiß grob, in welche Richtung es geht, sind aber auch sehr, sehr viele Charaktere, sehr viele Seitstränge, sowohl gefühlt in der Zukunft als auch auf der Erde im Jetzt hier, die plötzlich irgendwie zusammenfinden. Aber es ist eine spannende Geschichte und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich einer der Serien, die ich auch noch weiterlesen werde, weil es hat mir einfach Spaß gemacht, so dieses Sci-Fi-Element in diesem Comic. Ich denke mal, das ist auch was, was hier so diese treibende Kraft ist. Und man bin mal gespannt, was da eben im All halt diese böse Kraft ist. Hat sowas in dem Moment so ein bisschen was von Alien oder wie auch wegen mir von Caliban, wo plötzlich irgendwas auf die Menschen einwirkt und ja, hat schon was. Und wie gesagt, die Covers sind auch weiterhin so minimalistisch gehalten. Ich habe da mal durchgeguckt. Die gehen so in die Richtung und sind aber alles andere als einfach gestrickt. Also sind wirklich gut durchdacht und machen Spaß, sich anzuschauen.
Cool. Also ich habe mir gerade nochmal das Cover ein bisschen genauer angeguckt. Ist ganz witzig gemacht. Hast du das gemerkt? Das ist so ein kleiner weißer Kreis, der sich diesen Planeten, dieser Umlaufbahn annähert. Das ist wahrscheinlich genau dieses Roche-Limit. Und dann anscheinend daran so zerschellt oder sich so auflöst in so Partikel.
Ja, genau.
Und in jedem von den Kreisen ist auch noch so eine Zahl oder so eine Formel. Wahrscheinlich, wenn man nachgucken würde, würde es wahrscheinlich diese Roche-Limit-Formel sein.
Vermute ich mal auch. Und das finde ich halt so cool gemacht irgendwie. Und das ist halt... Ich meine, das ist für mich so ein bisschen ein gutes Cover. Das ist jetzt optisch vielleicht nicht das Schönste, Ansprechendste. Das ist zwar interessant, aber es ist halt clever gemacht. Und das ist halt dann in dem Fall der Reiz des Covers, glaube ich.
Kann man jedenfalls ein bisschen länger noch drüber nachdenken oder was entdecken. So,
genau. Ja, voll. Und wie gesagt, die Geschichte durchaus hat zwar ein paar Komponenten, die vielleicht ein bisschen Stereotyp sind und die aufgrund der Vielzahl der Charaktere wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen verwirrend von der Beschreibung her ist, aber es hat etwas und so Sci-Fi-Zeug geht eigentlich immer. Und Artwork-technisch ist es auch sehr ansprechend.
Also ist es so ähnlich wie das Cover, kann man das so sagen?
Naja, das an dem Cover sieht man ja nicht viel.
Aber so mit viel Schwarz, so ein bisschen.
Nee, also es hat zwar diese neben dem Panel, die Hintergründe sind komplett schwarz, aber es wirkt eher so ein bisschen wie ein, ja, so ein Sci-Fi der 70er Jahre, so ein bisschen. Mhm. Also ein bisschen älter schon, die einzelne Handlung nachher, die Person wirken dann, also gerade dann, wenn es wieder um diese Droge geht, schon wieder ein bisschen aufpolierter und schöner, aber insgesamt, ja, sehr, sehr nettes Artwork mit ein paar witzigen Ideen, dann auch von der Handlung, wie die gemacht worden ist, aber halt stellenweise nicht zu überraschend. Also ich bin mal einfach gespannt, wie es weitergeht. Also die Heftausgabe 2 werde ich auf alle Fälle mal noch lesen.
Ja, auch so ein bisschen wie Science Fiction aus den 70ern, und zwar, um es genau zu sagen, Alien, ist dieses Caliban, was du ja auch schon mal vorgestellt hattest. Ich will nur noch mal 2-3 Sätze dazu sagen, weil du damals ja schon mal in dem Hunting Down Podcast ein bisschen das empfohlen hattest, als du die ersten beiden Hefte gelesen hast, und deswegen habe ich mir dann sofort auch dieses Trade Paperback geholt.
Und, was es übrigens immer noch nicht bei Amazon gibt. Also es ist wirklich nur, wenn im gut sortierten Comicladen bekommt das, bei Amazon steht immer noch da irgendwie in 5 Monaten oder so gefühlt.
Ja, ist echt seltsam, ne? Also jedenfalls, wir beide haben es schon, ist natürlich wieder die englische Originalausgabe von Avatar Press. Ja, jedenfalls nur noch 2-3 Worte dazu. Also es ging halt darum, nur mal kurz zusammengefasst, ein Raumschiff macht einen Hypersprung oder so ein Warp, zündet den Warp-Antrieb oder so, und in diesem Zwischenraum wird es dann auf einmal, verbindet es sich mit so einem, ja, ich sag jetzt mal ein Alien-Raumschiff, also irgendein UFO quasi, also irgendein anderes Schiff. Und die sind dann so seltsam ineinander verklemmt, und die Besatzung versucht dann halt ja eigentlich das eigene Schiff oder so wieder startklar zu bekommen oder mit Hilfe des anderen Schiffs das startklar zu bekommen, um überhaupt eine Überlebenschance zu haben. Und so ähnlich wie bei Alien auch, kommt es aber dann halt zu Komplikationen, und irgendeine fremde Macht spielt da dann auch eine Rolle. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Also ich muss sagen, der Anfang hat mich total eingesogen und ist halt total genial. Aber bei mir war es so, so ähnlich war es ja auch schon in deinem Podcast, den auf jeden Fall auch nochmal nachhören, wenn euch das interessiert. Es geht halt eigentlich so ungefähr ab der Mitte, geht es für mich so ein bisschen bergab, eigentlich ab dem Punkt, ab dem man ungefähr weiß, okay, das ist jetzt das Grauen, was uns bevorsteht, oder das ist sozusagen der Gegenspieler. Da fand ich es dann so ein bisschen seltsam und zum Teil auch, ja, vielleicht sogar ein bisschen unlogisch und so. Also ich sag nur, wie die dann so über WLAN oder so ähnlich mit dem anderen Schiff sich verbinden oder so, das ist schon sehr, sehr seltsam für meinen Geschmack.
Es verflacht dann auch so ein bisschen handlungstechnisch. Also es wird dann irgendwie, hab ich den Eindruck, hatten keine richtige Lust mehr. Es gibt dann ja noch so diesen Versuch, dieser Erklärung, Erklärung, also was denn die Aliens nun eigentlich sind und wo sie herkommen, und danach ist noch ein bisschen Romantik und das war's. Peng.
Ja, ich sag mal so, es ist auch, glaube ich, so ein bisschen dieses ewige Problem, was nicht nur dieses Buch hier hat oder diese Heftserie, dass halt manchmal das Unbekannte einfach viel, viel interessanter ist, als wenn man dann, also die Auflösung ist vielleicht noch gar nicht so richtig klar oder die, ja, also die Auflösung ist jedenfalls weniger spannend als das Geheimnis darum. Es ist so ein bisschen, du weißt ja, du kennst es ja besonders gut, du hattest ja mal einen eigenen Lost-Podcast zum Beispiel, da ging es ja, da war es ja auch so ähnlich, dass man eigentlich immer dieses Unbekannte und das war einfach super spannend und ja, die Auflösung war dann halt eher, also konnte eigentlich fast nur enttäuschen, und so ein bisschen ist es halt hier auch so, dass man das vielleicht weniger mehr gewesen wäre, also diese ganzen pseudowissenschaftlichen Erklärungen und so weiter, das ist dann alles schon ein bisschen, ja, leider ein bisschen langweilig oder nee, langweilig ist das falsche Wort, es hat auch Spaß gemacht bis zum Schluss zu lesen,
ja, das aber ist es, ja, es gab aber es ist einfach trotzdem flach, also ich würde sagen einfach flach, es ist dann einfach nicht mehr so das, was es am Anfang war, dieser Reiz, sondern man will zwar wissen, wie es ausgeht, aber wenn man es jetzt nicht erfahren würde, wäre auch nicht so wild. Also es ist manchmal so dieses, man hat es halt da und dann liest man es auch noch zu Ende.
Ja, genau. Okay, mehr will ich auch dazu gar nicht sagen, weil hört euch nochmal den Podcast von Daniel an. Können wir auch nochmal verlinken auf jeden Fall.
Wie sieht es eigentlich bei Weiße Wölfe aus? Mach einfach gleich weiter.
Ja, Weiße Wölfe, natürlich ein komplett anderes Thema. Das ist aus dem Verlag, der, glaube ich, extra für die Veröffentlichung dieses Titels gegründet wurde. Korrektiv nennt sich der. Comics für die Gesellschaft. Ja, Weiße Wölfe, das ist ja, ich glaube, auch der Titel eines Songs von so einer Nazi-Band, aber auch irgendwie so eine Gruppierung noch. Es geht in dem Buch, also es ist wirklich eine Graphic Novel. Man kann auch wirklich sagen, fast Buch, also eine grafische Erzählung passt da halt wirklich perfekt. Geht es halt darum, dass ein Reporter, also derjenige, der das ja auch geschrieben hat, der David Schraven, das ist halt wirklich auch normalerweise ist er auch journalistisch tätig, und der hat sich halt so ein bisschen probiert, da einiges rauszufinden über die Morde, die in Dortmund stattgefunden haben, und der hat so ein bisschen Kontakt zu einigen Aussteigern aufgenommen und das so ein bisschen begleitet und so ein bisschen was über Mensch, das ist so ein Riesensprung gerade von Caliban auf dieses Thema. Also jedenfalls hat er so ein bisschen recherchiert und ein bisschen was über die, wie wurde diese eine Person, die er begleitet, jetzt zum Nazi, und was waren es genau für Aktionen und wie sehen die Strukturen aus, die zum Teil wirklich europaweit verflochten sind. Und die ganze Sache ist halt auch, ja, man kann sagen, die ist halt nicht so, also die ist halt wirklich auch sehr dokumentarisch. Also da wird nichts irgendwie beschönigt, da ist auch keine richtige, also es gibt kein, so wie bei einer Geschichte vielleicht, so ein richtiges Ende, worauf alles hinläuft oder so, sondern es ist wirklich wie eine Dokumentation, die aber sehr gut aufbereitet ist, meiner Meinung nach. Auch immer so mit Brüchen, also da wird aus der Vergangenheit erzählt, dann sieht man wieder, wie er gerade durch das jetzige Dortmund fährt oder so und neue Recherchen treibt. Genau, es hat mir wirklich sehr gut gefallen, aber man muss natürlich auch ein bisschen für dieses Thema offen sein. Also ich bin selbst auf das Buch gekommen, weil ich den Zeichner da, den Jan Feind, den habe ich in Erlangen kennengelernt. Da waren ja nicht so viele Deutsche, aber er war halt auch da, und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten, und der hat auf einmal dieses Buch rausgeholt, was halt auch wirklich sehr, sehr krass schon aussieht. Also man sieht sofort, das ist halt, also dieses Weiße wird halt mit diesem typischen Runen-SS geschrieben, und allgemein ist halt diese ganze Grafik, die ja in Schwarz-Weiß gehalten ist, ist halt sehr ernst, die er gemacht hat. Das ist, soweit ich ihn verstanden habe, basiert es halt alles auf so, oder vieles davon auf so Fotografien, die er, ich weiß nicht, ob nachgezeichnet oder abgezeichnet oder als Vorlage benutzt, aber es sieht halt wirklich auch sehr realistisch aus, und zum Teil wurden, glaube ich, auch Fotos benutzt, die dann so ein bisschen eingefärbt wurden. Also was heißt eingefärbt, schwarz-weiß.
Wie sieht das eigentlich aus? Du hast jetzt das als Buch vorliegen, oder? Weil ich habe gerade mal nebenbei geguckt, man könnte es auch komplett kostenlos anscheinend online lesen.
Echt? Tatsächlich?
Also hier steht zumindest, dass die Online-Variante verfügbar ist. Und ich muss sagen, es gibt ein paar Seiten. Es ist ja ein Buch, das von Schwarz auch innen sehr dominiert ist, oder?
Ja, es ist also wirklich komplett schwarz-weiß und sehr großer Schwarzanteil. Also auf jeden Fall. Ja, also du kannst gerade ein bisschen reingucken auch, ja?
Genau, deswegen kann ich ein bisschen das Artwork mir anschauen, und sehr, also die Bilder, die ich sehe, sind permanent auch sehr brutal. Also da wird, wie du schon sagst, wahrscheinlich wirklich nichts verschönt oder irgendwie schöner gemacht, sondern da wird halt einfach gezeigt, was da Fakt ist.
Genau, aber halt auch nicht mehr. Also es ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, da gibt es auch keine Explosionen dann und auch keine wilden Schießereien, weil so läuft es ja auch nicht. Also es gibt zwar natürlich auch Brutalität, aber die ist dann halt auch genauso, wie sie abgelaufen ist. Halt wirklich wie so ein, ja, wie eine Dokumentation oder wie halt aus den Nachrichten. Aber also ich finde, man kriegt wirklich einen ziemlich guten Einblick in so das Innenleben von so jemandem, der sowas durchgemacht hat und kann vielleicht, so richtig verstehen kann ich es natürlich trotzdem nicht, dass er so ausklingt und dann irgendwie sich solchen Leuten anschließt. Aber also vielleicht so ein bisschen dieser Zusammenhalt oder sowas, wie das halt, ja, so glaube ich, bei sehr vielen so ist, die halt dann nicht so eine richtige intakte Familie vielleicht haben oder so und dann irgendwie da so eine Gruppierung suchen oder so. Aber es ist halt auf jeden Fall auch so ein sehr, wie soll ich sagen, so ein heißes Thema irgendwie, wo man verstehen kann, dass es wahrscheinlich auch kein großer Verlag sich so richtig rantraut. Also da werden zum Beispiel, man lernt halt sehr viel über diese Szene. Also zum Beispiel basieren wohl diese Terrorbanden immer in so kleinen Zellen immer organisiert und alles basiert, dieser Terror, den die ausführen, der basiert immer auf den sogenannten Turner-Tagebüchern. Das ist so ein Amerikaner, der das damals mal aufgeschrieben hat, wie so ein rechtsradikaler Terrorismus ablaufen muss. Und zum Beispiel auch dieser Breivik, dieser Norweger, der diesen Massenmord ausgeführt hat, der hat sich zum Beispiel auch auf diese Schriften bezogen und die sind ja auch in dem Buch immer wieder zitiert. Es gibt auch so ein paar Sexszenen noch und so. Also es ist halt wirklich krasse, wirklich erwachsene Literatur und vor allem für solche gemacht, die sich für dieses Thema interessieren. Aber also ich fand es sehr interessant.
Und mit dem journalistischen Hintergrund, den der Autor hat, ist es also auch gut recherchiert wahrscheinlich?
Ja, ich denke schon. Ich habe dann so ein bisschen gedacht, also weil er schreibt halt so am Anfang, ich bin dann dem ganzen rechtsradikalen Terror oder dem Ganzen ein bisschen näher gekommen, als ich es eigentlich wollte. Und ich habe dann gedacht, oh Mann, was passiert denn da jetzt? Und dann habe ich dann am Ende dann des Buchs habe ich dann gedacht, naja, im Moment, so ein krasses Abenteuer hat er jetzt eigentlich gar nicht unbedingt erlebt, der Journalist. Das ist eher die Nacherzählung von diesem einen Nazi. Aber das kann man vielleicht sieht man das auch aus der Distanz dann so ein bisschen anders. Also wahrscheinlich ist es schon ziemlich krass, wenn man da probiert. Also man darf natürlich ja auch nicht entdeckt werden oder das, ich denke mal, da musst du auch wirklich krass aufpassen, dass du nicht ans Tageslicht kommt, was du da machst.
Ja, aber spätestens wenn das Buch veröffentlichst, kannst du dich ja schlecht verstecken. Also
genau, ja.
Da hast du dann wahrscheinlich die Brille.
Wobei es halt dadurch, dass es wirklich einfach eine Art Reportage ist, vielleicht den Leuten auch gar nicht so, die sich gar nicht so auf den Schlips getreten fühlen, weil es ja wenig wirklich so, wie soll ich sagen, gar nicht so bewertend unbedingt ist, weißt du? Mhm. Also nicht so wertend, sondern eher eine Reportage, eine Abbildung irgendwie des Ganzen.
Wie siehst du das Artwork eigentlich? Ich weiß, du tust dich da wahrscheinlich immer ein bisschen schwer jetzt, wenn du jetzt Kritiken hättest, die auch wirklich so zu äußern, aber gefällt dir das so vom Stil her oder ist das angepasst für dieses Buch treffend eben auch so dieses etwas bedrückende, düstere Szenario?
Also genauso würde ich es bezeichnen. Ich glaube, dass es für dieses Thema wirklich genial ist oder genial ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber es ist halt einfach dadurch, dass es journalistisch halt auch ist und zum Teil da auch Fotos, glaube ich, genommen wurden, die dann auch, die er dann bei seiner journalistischen Arbeit oder vielleicht dieser Nazi denn wirklich selber auch gemacht hatte, dass sowas dann auch als Vorlage genommen wird, ist natürlich einfach sehr, sehr passend und das wirkt dadurch einfach auch alles noch viel realistischer, als wenn man dem Ganzen jetzt vielleicht so einen cartoonigen Look oder so gegeben hätte. Das hätte wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Insofern finde ich es sehr passend. Für andere Themen wäre der Stil wahrscheinlich nicht so geeignet und es wäre zum Beispiel auch nichts, also so würde ich ungerne wahrscheinlich arbeiten, aber für dieses Buch passt es perfekt. Also wenn euch so ein Thema interessiert, blättert auf jeden Fall mal rein oder wenn es das sogar umsonst online gibt, ist natürlich noch besser. Wenn euch das Thema nicht interessiert, dann ganz klar wird es auch nichts für euch sein, so ist ja klar.
Aber so ist ja eigentlich wahrscheinlich. Das Cover ist schon ziemlich ansprechend. Also du hast ja schon gesagt, dass diese weiße Wölfe, diese SS-Runen, die damit aufgenommen worden sind, dann diese Gewehrlaufmündung, die auf dich zieht. Also du weißt genau, worum es geht, aber wenn ich dieses Buch sehe, so als jemand, der jetzt zu dem ganzen Nazi-Gedöns nicht so den Zugang im Sinne von, ne, da irgendwie
ja, ich verstehe schon.
Interesse dafür hat, ja. Wirkt eher abschreckend. Und im ersten Moment dachte ich so, was schleppt denn hier Helge für ein Buch an?
Auf jeden Fall. Das ist halt genau auch die Sache. Ich glaube, ich würde es mich vielleicht nicht mal trauen, in der U-Bahn zu lesen, weil man halt es auch ganz, ganz schnell so verstehen könnte, als wenn es halt, es steht ja auch da, eine grafische Reportage über den rechten Terror. Also es ist im Endeffekt, also man könnte es vielleicht so verwechseln, so Buch, das ist jetzt irgendwie, halt Nazi-Literatur oder sowas. Aber es geht halt über das Thema und halt aber natürlich auch, wenn man das liest, findet man natürlich auch raus, also das braucht man jetzt auch nicht groß zwischen den Zeilen lesen, also man merkt halt, es ist halt falsch und schlecht, was diese Leute dort machen. Insofern ist es natürlich auch eher gegen Nazis, also auf jeden Fall gegen Nazis gerichtet, aber dieses ganze Äußere ist halt sehr, sehr provokant, also man braucht es auch nur aufschlagen, dann sieht man irgendwie den Reichsader, dann sieht man Hakenkreuze, dann sieht man so diese Runen, diese typischen, und das ist halt etwas, wo sich dann eigentlich die meisten eher immer vorscheuen oder wo es dann auch oft Probleme gibt, wo dann extra die Hakenkreuze rausretuschiert werden.
Und hier sind sie drin, das wollte ich gerade fragen.
Die gehen halt hier ganz, ganz offen damit um, mit dieser Nazi-Symbolik, und wie gesagt, deswegen denke ich auch, ist es beim kleinen Verlag, weil sich die Großen wahrscheinlich nicht an dieses Thema herangetraut haben, aber da habe ich jetzt auch nicht irgendwie Insiderwissen oder so, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das so, man würde wahrscheinlich viele Leserbriefe bekommen, wenn man das als größer Verlag rausbringen würde.
Na gut, dann kommen wir doch mal unmittelbar zum nächsten Comic und spätestens seit Trees, weiß nicht, habe ich wieder Warren Ellis wieder ein bisschen mehr auf dem Radar, der jetzt momentan oder ich weiß nicht, gefühlt relativ viele Bücher auch noch rausbringen wird oder Hefte erstmal, und eines davon ist Black Cross beziehungsweise From the Page of Project Superpowers, das mich einfach irgendwie angesprochen hat. Interessanterweise nicht mit dem Cover, das ich dann letztlich bekommen habe. Dort ist auch entsprechend im Podcast nochmal verlinkt, sind drei Figuren zu sehen, die so hintereinander stehen. Eine verhüllte in der amerikanischen Flagge, einer in der Mitte, der so ein bisschen aussieht, ich sage jetzt mal so ein Superman-Verschnitt, aber mit einem Totenkopf auf der Brust, und unten drunter eine Dame, das erkennt man auf dem Cover wahrscheinlich schlecht, so ein bisschen Rotkäppchen, also so ein roter Umhang mit so einer verschleierten Gesichtsmaske und so einem Lederhalsbändchen mit einem Schlüssel dran, also sehr mysteriös. Was mich aber angesprochen hatte, ist im Prinzip dieses, ich weiß gar nicht, ich hoffe mal, das ist jetzt richtig in der richtigen Reihenfolge, ist das Cover B von Tula Lotay oder so, wo man eben diese Frau, diese angesprochene, nur sieht, aber viel offener mit so einer Frisur, ich sage es mal aus den 20ern, 30ern, denn diese Maske, die dann quasi aufgezeichnet nochmal zu sehen ist. Also richtig cool, und auch noch
eins. Postest du das auch nochmal?
Ich werde es dann auch entsprechend nochmal verlinken, und eins von meinen eigentlich momentan so Lieblingszeichnern, Declan Shelby und Jordi Belair, also die koloriert ja, und das ist dann wiederum hinter den Erwartungen zurück, aber darum geht es ja nicht. Und in dieser Geschichte, die fängt ziemlich brutal an, denn man hat eine Szene, die, also na gut, brutal ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also die eher idyllisch ist, man sieht so ein Lake in Nador irgendwo im Nirgendwo, schön viel grün, und man hält sich so zurück, und da kommt ein Mann an, der ist an diesem See und tritt langsam auf den See zu, und dann merkt man schon, er zieht sich aus, und dann sieht man so die Füße, und dann sieht, okay, da ist ein Kanister Benzin, und er überkippt sich mit Benzin und denkt, na gut, er will sich halt irgendwie umbringen. Aber nein, man merkt plötzlich mit diesem inneren Monolog, den derjenige führt, dass es da irgendwie man ein kleines Problem bekommt, denn er will sich eigentlich nicht umbringen, zündet sich aber an und läuft dann in den See rein, und dann ist so diese Eröffnungsszene weg. Also das ist ziemlich brutal, und man denkt sich so, oh ja, in welche Richtung geht das denn jetzt eigentlich? Und dann
Warum sollte man sowas machen vor allem?
Das als nächstes, und dann hat man direkt so einen kleinen Cut, so einen Schnitt, und dann sieht man plötzlich so FBI-Agenten, würde ich immer sagen, also die dann anfangen zu ermitteln, die aber so also im Dunkeln, also irgendwo im Dunkeln, und denkt, okay, jetzt haben sie diesen Tatort gefunden, und man plötzlich kriegt man mit, dann ist schon wieder ein neuer Mord passiert, und der hat dann eine Person, die auf dem Boden liegt, die so die Streifen der US-Flagge und so einen Davidsstern auf die Brust eingeritzt bekommen haben, und man bekommt so nach und nach ein kleines Gespür dafür, und man bekommt diese Figur, also diese Dame, vom Cover zu sehen, dass man kriegt, also erfährt, dass das ein Medium ist, also die mit den Toten in Verbindung tritt oder zumindest vorgibt, in Verbindung zu treten, und dann kriegt sie plötzlich eine Kontaktaufnahme, aber eben aus dem Jenseits, mit dem sie wahrscheinlich nie gerechnet hatte, weil ja alles andere, was sie vorher gesagt hatte, eigentlich so ein bisschen nicht Mist ist, aber halt nicht so das gewesen ist, was sie eigentlich vorgegeben hat, und man ist zunehmend in einer ziemlich mysteriösen, ziemlich dunklen Geschichte, und dieser Hauptprotagonist, der dann anfängt da zu ermitteln, dann gibt es noch eine letzte Figur, die dann so eingeführt wird. Es sind ja mehrere Figuren, die dann irgendwann zu einem, wahrscheinlich zu einer Geschichte verbunden werden, die dann plötzlich auch so E-Mails bekommt von diesem, das ist dieses Lead-Talk von diesem Black Cross, und dann sagt der, okay, wir wissen, was du bist, und dann man erfährt, dass der in einem Zeugenschutzprogramm ist und da eigentlich nichts mitbekommen sollte. Und also ich muss sagen, eine verdammt coole Geschichte, die Warren Ellis erzählt, wobei ich mir immer noch nicht so ganz klar bin, worum es eigentlich geht, aber er arbeitet halt visuell mit sehr dominanten, starken Bildern, die hier irgendwie fast verstörend sind. Also immer, wenn jemand sich selbst entzündet, ist ziemlich verstörend, dann dieses Mordopfer, und dann erfährt man, dass es da halt einen Serienmörder gibt, der quasi wie mit einem Lineal gezogen auf einer Linie durch die Staaten reist und einen nach dem anderen umbringt, und man möchte eigentlich ganz gerne wissen, in welche Richtung sich die ganze Sache entwickelt. Also ziemlich, ziemlich cool. Und das hatte ich gar nicht gesagt, bei Dynamite erschien Warren Ellis mit einem Künstler, der, ja, ich weiß nicht, also Warren Ellis hatte immer so ein bisschen Gespür für Leute, die es zeichnen, die irgendwas Besonderes haben. Und in dem Fall ist es Colton Worley, und derjenige, der es koloriert hat, ist Morgan Hickman, und der Letterer ist Simon Boland, wobei Colton Worley mir kein Begriff war, aber für dieses düstere Thema passt das wirklich perfekt. Und also ich bin gespannt, wie sich's entwickelt, ob es die gleichen Qualitäten hat nachher wie bei Trees zum Beispiel.
Kannst du noch mal kurz sagen, also auf dem Cover ist ja dieser Typ mit so einem Mantel und so einem Totenkopf auf der Brust. Der sieht ja schon so aus wie so ein Superheld irgendwie.
Ja, ist genau. Und das ist ja das Interessante. Also auf dem Cover steht ja auch drauf, from the pages of Project Superpowers. Aber genau, diese Figur, die dort hinten ist, diese amerikanische Figur, ja, und auch dieser mit diesem Totenschädel auf der Brust, die sind meiner Ansicht nach noch nicht in Erscheinung getreten bisher. Ich vermute mal, so, dass das diejenigen vielleicht sind, die da ein bisschen mordend durchs Land laufen. Die untere Dame, das ist halt dieses Medium, die der Kontakt zu dieser übersinnlichen Macht aufnimmt, aber auch von ihr eigentlich bedroht wird und missbraucht wird. Und das ist wieder mal dieses Coole. Also sie schaut dann halt in den Spiegel, will sich gerade mit Alkohol die Kante geben und sieht dann eben diese Dame, die eigentlich ihr Spiegelbild ist, aber anders angezogen ist. Und ja, man bleibt aber trotzdem noch so ein bisschen im Dunkeln. Also man weiß noch nicht so richtig, in welche Sache, also wie sich die Sache entwickelt und wie die ganzen Fäden hier zusammenhängen. Also das bleibt halt noch offen.
Spielen denn diese Schlüssel, also sie hat ja auf dem Cover einen Schlüssel um und auf dem anderen sind so 5 Schlüssel abgebildet. Spielen die dann nochmal eine besondere Rolle?
Also
dann
hier,
auch,
hier nicht. Also die Dame, also wie gesagt, dieses Medium, als sie diese Erscheinung hat oder diese Bedrohung, die hat ja auch diese Schlüssel. Also die hat die um Hals, ja, aber die spielen bisher noch keine Rolle, und ich weiß auch nicht, in welche, aha, Richtung das gehen sollte. Also Artwork-technisch ist gleich noch zu sagen, weil das ist, finde ich, zumindest interessant, auch dann, wenn sie mit diesem Medium spricht oder mit diesem Geist, dass das auch wieder so ein, ja, so, wir hatten das schon mal, wenn du so als Kind diese Sprayfarben, also nicht die Sprayfarben, sondern mit dem Strohhalm so Farbe versprüht hast, so sieht das dort ringsrum abgedunkelt bisschen aus.
Aha.
Und das taucht als Element halt immer wieder mal auf, wenn es dann so um diesen dunklen, diese dunkle Macht geht. Und dieses Cover im Prinzip wird nur einmal in einer Seite aufgegriffen, und das ist quasi die Vorlage unseres im Zeugenschutzprogramm befindlichen, der davon träumt, also das ist sein Albtraum, diese drei Figuren vom Cover. Also ziemlich cool gemacht, eine ziemlich coole Geschichte.
Aber, und
bei Warren Ellis weiß man nie, wohin es gehen wird.
Ja, mehr Fragen als Antworten anscheinend.
In dem Fall auf alle Fälle, also es ist ein bisschen, man weiß nicht so richtig, in welche Richtung das letztlich läuft. War bei Trees ja am Anfang auch so ein bisschen, aber das hat sich dann, glaube ich, mit Heft 2 oder so relativ schnell gegeben. Ich weiß gar nicht, ob Heft 2 hier mittlerweile raus ist, kann ich dir gar nicht sagen. Aber es ist auf alle Fälle eine der Serien, die sich lohnt, wahrscheinlich mal im Auge zu behalten. Ich weiß nicht, wie ist dein Verhältnis zu Warren Ellis eigentlich?
Also, ja, also ist natürlich einer der großen Namen. Insofern sollte man immer verfolgen, was der gerade macht. So, ne? Ist halt auch irgendwie Wahnsinn, dass mich wundert immer bei diesen Autoren, dass sie so viel Output zum Teil haben. Und man, ja, keine Ahnung, das hatte ich ja schon mal irgendwie erwähnt, dass ich auch bei Scott Snyder irgendwie so das Gefühl hatte, dass er über jede neue Serie, die gefühlt irgendwie alle paar Monate kommt schon wieder eine neue, dass es sich immer so anhört, als wenn das eine wichtige Thema war, was er erzählen will. Und ja, also ich werde auf jeden Fall, wenn du das weiterverfolgst, würde mich sehr freuen, da immer mal ein Update zu haben, ob sich das lohnt, das zu holen. Jetzt gerade von deiner Erzählung bin ich ein bisschen, wie gesagt, mehr Fragezeichen,
ja,
als,
ja, also
Ausführungszeichen.
Es ist auch echt schwer, also das wirklich in einem, also diese Einser-Nummer so darzustellen, dass man alle Aspekte mitbekommt, weil es eben so viele unterschiedliche Schauplätze sind, weil es manchmal auch nur einfach ein visuelles Element ist, das eine bestimmte Stimmung ausdrückt, und deswegen ist das das wahrscheinlich auch dann die Kunst oder das schwer halt wirklich in Worte zu fassen. Was ich zu Warren Ellis noch sagen wollte, der muss wohl ein sehr umgänglicher Mensch sein, denn ich hatte jetzt letztens wieder einen Podcast gehört, wobei ich leider den Namen des eigentlichen Künstlers vergessen hatte, und der hatte mit Warren Ellis zusammengearbeitet für, warte mal, was hat er letztens gemacht? Das hatte ich auch besprochen. Nicht Hawkeye. Tja, jetzt steht man wieder mal auf dem Schlauch. Da hat er nur die ersten sechs, warte mal, die ersten sechs, 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 sechs. Es war, ach ja,
Moon Knight.
Genau, Moon Knight.
Ah, ich erinnere mich.
Genau. Und da hat ja im Prinzip Warren Ellis nur diesen ersten Run gemacht, und er hatte dort mit Declan Shelby, Sie sehen, jetzt schließt sich auch dieser ganze Kreis wieder, und mit ihm sich unterhalten, und da hatte er auch gesagt, Declan Shelby, ja, er würde gerne mit Warren Ellis was machen, wie sieht's denn aus? Und Warren Ellis fragte nicht etwa hier, also er sagt, er sollte ihm eine Liste schicken mit all den Sachen, die er gerne zeichnet und macht. Und hat dann quasi in seine Geschichte die Sachen mit eingebaut. Und er meinte, das fand ich so interessant von Declan Shelby, der hat das dann, wenn ich dran denke, werde ich den Podcast auch nochmal verlinken, erzählt, ja, er hat dann so eine so ellenlange, sagen wir, drei Seiten ihm geschickt und kriegt dann drei Sätze von Warren Ellis nur zurück, und er denkt, hat er überhaupt die E-Mail gelesen? Und dann hat er aber in diesem Skript, was er dann nach und nach bekommen hat, dann auch wirklich das Gefühl gehabt, dass er wirklich darüber nachgedacht hat. Und das Coole, wie gesagt, bei dieser Geschichte oder bei Warren Ellis ist halt wirklich, dass er anscheinend wirklich auf seine Künstler, auf die Stärken seiner Künstler eingeht und auch für diese schreibt. Und ich glaube, das ist eines der Qualitätsmerkmale, wenn man so Geschichten von Warren Ellis liest und sich anschaut, dass er dann schon eben diese Sachen herausstreicht. Und wenn er sagt, hier, ich zeichne jetzt, keine Ahnung, vierköpfige Pferde gerne, dann kann man sich sicher sein, dass wahrscheinlich irgendwo ein vierköpfiges Pferd in der Geschichte auftaucht und das einfach geil ist, weil er das gerne macht. Und hier sehr düster Grundton, eine sehr dunkle Geschichte, die hoffentlich bald weitergeht und die dann wirklich, die einfach, naja, Spaß macht, das ist das falsche Wort, aber sehr mysteriös ist und ziemlich spannend.
Ja, auch eine sehr dunkle Geschichte habe ich als nächstes, und zwar nennt sich das Ding Thrill Killer. Ist eigentlich auch, ich sag mal, ein Batman-Comic, auch wenn es vielleicht gar nicht so richtig zutrifft. Und zwar spielt das ganze Ding in einem alternativen Universum, könnte man sagen, im Jahr 1961. Also das, was heißt alternatives Universum? Also es ist unsere Welt. Also da wird zum Beispiel John F. Kennedy und Elvis und die Beatles werden da erwähnt, wobei die Beatles halt noch nicht mal bekannt waren. Also es ist schon irgendwie unsere Welt, aber das es ist halt eine Alternative zu dem Batman-Universum, was wir normalerweise kennen. Und zwar sind hier gar nicht, also Batman ist gar nicht sozusagen der Held, so der Protagonist, sondern eigentlich eher Robin und Batgirl. Und die sind halt so unterwegs wie normalerweise Batman. Genau, aber Batman selbst, beziehungsweise Bruce Wayne, ist, der ist sehr, sehr arm, oder ja, doch, kann man schon so sagen. Er ist ein Polizist und hat dadurch, dass seine Eltern getötet wurden, hat er all sein Reichtum verloren und musste sogar seine geliebte Villa verkaufen. Und die hat er halt verkauft an Barbara Gordon, also die Tochter von dem Commissioner Gordon. Und sie wohnt jetzt zusammen mit Robin halt in diesem, wie nennt sich das nochmal, Bruce Manor oder so ähnlich. Dort wohnen die jetzt zusammen und ja, gehen halt gegen korrupte Polizei vor. Und das ist halt echt witzig gemacht. Das ist übrigens auch wieder eine Empfehlung von einem Leser. Und zwar, ich guck mal ganz kurz nach. Ja, sage ich gleich nochmal. Jedenfalls war das auch eine Empfehlung, und der hatte mir das vor allem deswegen auch empfohlen, weil es so grafisch mir gefallen könnte. Und da hat er auf jeden Fall recht. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und zwar ist das alles wirklich handkoloriert und handgemalt. Also das kennt man gar nicht mehr so richtig, aber ich glaube, es ist auch schon ein bisschen älter jedenfalls. Meine Ausgabe ist hier von Carlsen zum Beispiel, und Carlsen vertreibt ja jetzt gar nicht mehr diese DC-Sachen. Insofern muss es auch ein bisschen älter sein. Aber es ist wirklich cool, mal sogar wieder zu sehen, so richtig, halt nicht wie sonst, dass es so aussieht wie Wasserfarben, sondern es sind halt wirklich Wasserfarben. Und das hat immer natürlich noch einen ganz besonderen Charme. Und das halt gepaart mit diesem seltsamen Paralleluniversum so, wo man erst ganz am Ende merkt, dass der Batman, der halt die ganze Zeit noch so ein bisschen er vertritt halt so ein bisschen, er ist ja selber Polizist und ist dadurch natürlich so ein bisschen ambivalent, was Robin und Batgirl angeht, weil er natürlich, gehen zwar gegen korrupte Polizei vor, aber das merkt man vielleicht als Polizist auch gar nicht sofort, und er ist dann natürlich, weiß er nicht so ganz genau, auf welcher Seite er jetzt eigentlich zu stehen hat, und am Ende merkt man dann aber, es gibt zwei Bände, ich habe nur den ersten bisher gelesen, am Ende merkt man dann aber, okay, er wird jetzt wohl das Batman-Kostüm überwerfen und also man sieht es auch noch auf einem Bild. Ich will jetzt eigentlich wieder gar nicht zu viel verraten, aber die Geschichte an sich ist auf jeden Fall noch offen. Ich will euch bloß damit so ein bisschen zu bedenken geben, dass steht zwar Batman drauf, aber man sieht ihn eigentlich nur auf einem Bild. Ansonsten spielt er eigentlich nur als Bruce Wayne so eine Rolle.
Der Kommentar kam übrigens von Thomas, ich habe nochmal nachgeguckt nebenbei. Das Cover sieht aber auch ziemlich cool aus. Also erstens ist da ist das Batgirl, die im Vordergrund ist und Robin so im Hintergrund. Aber sehr, wenn du sagst, es ist schon älter, trotzdem sehr, also nicht sexy im Sinne von sexuell erregend, aber so diese Komposition und wie Batgirl guckt, ist schon ziemlich sexy. Aber
ja, und auch der Robin, der ja sonst oft sehr jugendlich aussieht, der ist hier auch mal ein bisschen älter dargestellt.
Sieht so wieder, das ist immer Stereotyp, so ein bisschen italienischer Schürzenjäger, oder?
So ein bisschen. Und eigentlich, leider sieht der Bruce Wayne im Endeffekt auch sehr ähnlich. Also es scheint so ein bisschen das Prinzip zu sein, wie der Maler hier. Moment, wie heißt er denn? Dan Brereton oder so ähnlich? Schwer auszusprechen. Ja. Das scheint so ein bisschen der Stil zu sein, wie er Männer zeichnet. Also so außer, dass Robin noch irgendwie so ein Bart hat und irgendwie ein bisschen andere Frisur, sehen die sich wirklich sehr ähnlich so. Aber ja, genau. Also es hat mir wirklich cool gefallen so und ist halt auch allgemein halt sehr witzig, wenn man das liest, dass zum Beispiel Joker ist in dem Fall ja auch eine Frau, also es ist jetzt nicht wirklich Joker, aber eine Figur, mit die sich bleich schminkt irgendwie und mit grünen Haaren, also man weiß ganz genau, alles klar, das ist eigentlich irgendwie der Joker. Und auch dieses Prinzip, dass halt Batman halt einmal nicht dieser reiche Playboy ist, sondern halt so bettelarm quasi, so
verarmter Landadel.
Ja, also als Polizist verdient er anscheinend auch nicht so viel, das ist halt einfach sehr interessant und witzig zu lesen. So. Wobei witzig vielleicht das falsche Wort ist, weil es ist natürlich in so einem Stil fast so noir-mäßig auch alles so eine richtige Gangstergeschichte halt irgendwie.
Das Interessante, ich habe gerade mal nebenbei ein Bild von Dan Brereton gegoogelt. Wenn du dir die Figur anguckst oder ihn als Illustrator anguckst, dann weißt du auch ein bisschen, warum er seinen Robin so gezeichnet hat, wie er ihn gezeichnet hat. Also gewisse Parallelen.
Er sieht einfach so aus.
Ja, gewisse Parallelen, zumindest auf diesem Foto, sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber wahrscheinlich stammt das noch aus einer Zeit, wo man sich vor den Spiegel gesetzt hat und vielleicht von sich selbst einfach die Charaktere designt hat. Wie würde jetzt ein Robin von der Seite gucken oder sowas in der Richtung? Trotzdem noch eine Frage.
Ja, das könnte sein.
Das Artwork von vorne sieht ja gut aus und du hast gesagt, dass das Cover spiegelt auch das wieder, was im Inneren zu finden ist, oder?
Also ich würde sogar sagen, innen sieht es eigentlich sogar besser aus. Ist also eher noch besser, die Qualität steigert sich sogar eher innen, weil es halt so ein bisschen, also das Cover ist ja sehr, wie soll ich sagen, so ein einfarbiger Hintergrund, irgendwie mehr oder weniger, also so eine Fledermaus in Orange und sonst die Köpfe sehr nah dran und ansonsten, wenn die ganzen Figuren zu sehen sind, sieht es natürlich noch beeindruckend aus und es gibt echt ein paar Zeichnungen, die hauen einen wirklich um, wenn auch die Beleuchtung so ziemlich cool gemacht ist und so. Ist schon Wahnsinn. Also gefällt mir echt gut. Ist halt, also ist auch so ein bestimmter Stil, wirkt natürlich auf irgendeine Art vielleicht ein bisschen, naja, antiquiert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber man merkt schon, das ist halt jetzt nicht so 2015 irgendwie, aber auf keine schlechte Art, sondern eher auf eine gute Art, so dass man denkt so, ach Mensch, hier diese schöne Handarbeit, schade, dass es sowas so selten jetzt immer gibt.
Ja, das Coole, was ich bei diesem Cover zum Beispiel mag, dass dieser, ich habe gerade mal nebenbei nach ein paar Bildern aus dem Inneren gegoogelt, dass dieses Farbthema auch wieder aufgegriffen wird. Also das, was man auf dem Cover sieht, so von, also zumindest so wie ich das gerade sehe, spiegelt sich auch so in diesen Rot-Orange-Tönen, wie für mich gefühlt relativ untypisch für so eine Batman-Geschichte, aber du sagst, der Batman taucht im Prinzip nur auf einem Cover auf, deutlich auf und das ist für mich so immer ein schöner Comic dann. Das ist das Gleiche, deswegen mag ich diesen Francesco Francavilla ja auch so gern, der dieses Afterlife mit Archie gemacht hat. Der hat so einen bestimmten Ton, wenn man Cover oder wenn man Illustrationen von ihm sieht, man weiß sofort, das ist er, das ist so eine Handschrift. Wenn es auch manchmal nicht unbedingt, gerade wie bei Hawkeye, gar nicht so richtig auf den ersten Blick reinpasst in den Rest des Comics, es ist trotzdem sein Stil und er macht das und so scheint das hier Dan Brereton auch gemacht zu haben. Ich weiß gar nicht, ob sein weiteres Artwork dann ähnlich ist.
Ja, würde mich auch mal interessieren. Also es ist halt so, nochmals kurz zur Farbstimmung, dadurch, dass es ja um korrupte Polizei geht, spielt es natürlich auch viel in so Bars oder so. Und eins der Hauptthemen in diesem Comic ist halt auch, dass der, also der Pinguin spielt übrigens auch noch eine Rolle, es wird versucht, halt so ein riesen Freizeitzentrum oder so ein, wie nennt sich sowas, Vergnügungspark, halt sowas, in Gotham City aufzubauen. Und was halt auch aus korrupten, also so die Gangs da halt gerne sich wünschen und Two-Face spielt auch noch eine Rolle, sehe ich gerade. Also was auch immer, jedenfalls ein schönes, rundes Ding. Zweiten Teil werde ich mir aber auch nochmal zulegen.
Aber ist das trotzdem für sich in sich abgeschlossen eigentlich, Teil 1? Oder ist es das so, dass sagt, da fehlt jetzt noch was? Also man muss schon beides komplett dann gelesen haben.
Naja, man könnte sagen, der erste Teil ist schon insoweit abgeschlossen, dass man sieht, wie aus Bruce Wayne dann irgendwie dann doch Batman wird und so ein Teil wird auch so abgeschlossen. Aber natürlich ist auch ein bisschen fies, dass man den nur auf dem letzten Bild sieht. Man will natürlich dann eigentlich auch wissen, okay, was macht Batman jetzt als nächstes, ne?
Aber ich habe nebenbei auch nochmal weiteres Artwork mir angeschaut von ihm. Also dieser Grundton, dieses Rot-Orange, das zieht sich schon durch sein Artwork, was man so ein bisschen so online auf die Schnelle findet, wie ein roter Faden im wahrsten Sinne des Wortes. Also okay. Das ist schon sein Markenzeichen. Mhm. Und wenn man das mag, dann findet man bestimmt noch einige Bücher, die wirklich auch gut, also wie du auch sagtest, halt gut koloriert sind, dann das ist schon verdammt cool dann.
Ja, also danke auch nochmal für den Tipp. Ja, immer gerne, wenn ihr sowas habt.
Gerade bei Batman ist es ja auch so. Ich meine, da ist ja die Fülle an Heften und Büchern so groß, da weiß man ja immer auch nicht, wo man einsteigen kann und was ist nun wirklich gut und was ist nur so ein Füller-Ding. Also insofern sind so eine Tipps wahrscheinlich auch immer echt gewinnbringend im Sinne von, da fängt man einfach mal an und dann hat man was Gutes. Und in dem Fall ja, ein guter Tipp.
Genau, und das ist ja auch schon, könnte man fast ein Klassiker nennen dann, weil das ja auch schon so ein bisschen älter zu sein scheint. Insofern, das, also auf sowas kommt man ja von alleine wirklich gar nicht.
Komm ich mal direkt zum nächsten Comic und neben Image Dynamite, hatte ich vorhin ja schon mal angekündigt, ist es Boom Studios, das jetzt eine Miniserie rausgebracht hat. In dem Fall ist es wirklich 4 Hefte, die rauskommen. Mittlerweile, ich glaube, es sind 3 oder so rausgekommen. Ich habe bis jetzt nur das erste gelesen und war auch wieder eines dieser Hefte. Erstens, das heißt, Eternal ist das Cover, also das Logo für mich ziemlich gut gezeichnet, da dieses Eternal, das letzte A, also das einzige A in Eternal, aber das A halt durch ein, ja, so White Space dargestellt wird. Also die restlichen Buchstaben sind halt, die Buchstaben sind schwarz.
Negativ, ne?
Genau, und das A ist halt dann im Prinzip das Negativ nur und das ist irgendwie eine coole, clevere Idee von, ich weiß gar nicht, ob jetzt der Illustrator Giovanni Valletta auch das Cover, also dieses Logo entsprechend designt hat, aber es sieht zumindest verdammt cool aus. Und ich weiß gar nicht so richtig, was mich an diesem Buch so angesprochen hat in erster Linie, weil ich kenne weder den Autor noch, also William Harms, noch diesen Illustrator. Insofern hatte ich gleich irgendwas gelesen und irgendwas hatte das und ich mag grundsätzlich auch so Geschichten, die, sagen wir mal, in 4 Heften erstmal abgeschlossen sind, weil dann weiß man, was man hat und hat nicht so ein ongoing Ding, wo du sich manchmal so das Gefühl hat, es läuft sich tot und das Cover sieht auch ziemlich interessant aus. Es hat dieses so ein weißes Dreieck, so ein Licht im Hintergrund und darauf ist eine Frau zu sehen, die ziemlich diabolisch guckt und zu ihren Füßen liegen aber ganz viele, ja, tote Mädels und wenn man sich die genau anguckt,
sehen alle gleich aus, ne?
Sehen die alle gleich aus, genau, und das war irgendwie reizvoll und die vordere, die Prominente hat auch ein Einschussloch im Kopf und dann geht's in dieser Serie auch ziemlich drastisch los, also es ist ein Thema, das ein bisschen im ersten Moment, wo ich sage, hä, wo will er denn mit der Geschichte eigentlich hingehen, denn es wird über so der Suizid als Happening gesprochen und die Quintessenz ist, wir leben in einer Zeit, wo im Prinzip keiner mehr eines natürlichen Todes stirbt und der Tod an sich irgendwie schon ein besonderes Highlight ist. Und Jugendliche, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, bringen sich dann einfach um. Und da steht da also 90% mit Waffen. Ein Teil springt einfach aus dem Flugzeug ohne Fallschirme und bringt sich einfach da im großen Kollektiv um. Und stellt sich halt raus im Nachhinein so, dass das keiner sich da eigentlich wirklich umbringt, weil sie halt geklont werden können und ersetzt werden können. Und alle, nein, nicht alle, denn plötzlich sind wir in so einem Safe-House, wo ein paar Leute ja so Zuflucht suchen und es wird gesagt, dass die eben diesen Kontroll-Klon-Chip, nenne ich jetzt mal so, nicht in sich haben. Aber die Regierung möchte natürlich die totale Kontrolle über alle und da kommt plötzlich so ein Sondereinsatzkommando und bringt diejenigen, die sterben können, erstmal alle um und bringt auch unsere Protagonistin vom Cover um, beziehungsweise bringt sie sich als letzten Ausweg selber um und man hat so dieses Gefühl, ja, das war's jetzt und die haben aber auch irgendwie diese Klontechnik erfunden. Also hat sie sich letztlich nicht selber umgebracht, sie wird wieder zum Leben erweckt und die Geschichte beginnt aufs Neue und dann werden halt also andere gefoltert, man erfährt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, also in Anführungszeichen etwas Hintergrundgeschichte, wie es überhaupt da kam zu diesem
Eternal.
Zu diesem Unendlichen und dieses, warum die anderen da nur verfolgt werden und was es da gibt. Und es gibt halt dann auch noch eine, ja, die dann auch eine dieser Hauptrollen noch mitspielen wird. Und ich finde halt generell so dieses futuristische Konzept der Unsterblichkeit, also so ein Highlander-Verschnitt und wie die Gesellschaft sich wandelt dann, dass sie quasi als einziges, als Ausweg den Selbstmord in Erwägung ziehen und dass es dann eine Gruppe gibt, die eben einfach ganz normal leben will, die wahrscheinlich geboren werden möchte und die irgendwann einfach eines natürlichen Todes im Alter sterben will, plötzlich versucht, ihre Rechte da durchzusetzen und eine Regierung, die das eben verhindert und eben nicht möchte. Und so ein Knackpunkt ist halt, dass dieser, ich sage jetzt mal, Rebellen, die sich dagegen auflehnen, dann diesen Mechanismus des Klonens haben und dadurch auch irgendwie unsterblich werden. Was mir noch nicht ganz klar ist, also auf der einen Seite kämpfen sie dagegen, auf der anderen Seite haben sie es und plötzlich bin ich gespannt, aber wie gesagt, 4 Hefte ist halt auch relativ zügig durchzulesen, ist eine ziemlich packende Geschichte, bei der man sofort dabei ist.
Cool, auch ganz interessant. Also vor allem wieder schön, dass es nur 4 Teile sind. Das ist mal eine Sache, die man wirklich vielleicht nochmal zu Ende lesen kann. Ich hatte ja neulich auch mal erzählt, ich glaube, war das nicht auch von Scott Snyder oder so, der eigentlich auch so eine Idee hatte mit so einer Gesellschaft, wo... Ach nee, das war Todd McFarlane, genau, der auch so einen Comic machen wollte mit so einer Gesellschaft, wo die Leute nicht mehr sterben und dann eine so eine Person verfolgen wollte in so einer Graphic Novel. Aber ja, die ist anscheinend noch nicht draußen. Kommt ja auch dann bei Image dann demnächst.
Aber es ist halt auch spannend, dass es immer eine Zeit gibt, dass bestimmte Art von Geschichten dann ihren Höhepunkt haben. Also ich glaube, momentan ist halt viel wirklich so, ja, so Science Fiction, eine Dystopie will ich ja nicht sagen, aber so Endzeit-Szenarien oder in der Zukunft spielende Sachen, die dann aufgrund ihrer Dominanz an Technik irgendwie ziemlich bedrückend wirken in dem Moment.
Vielleicht, weil man das selber auch so ein bisschen merkt, dass die Technik halt so krassen Einzug ins normale Leben irgendwie hat.
Das könnte sein.
Wer weiß. Also auch wieder ein Zukunftsthema, aber nicht wirklich dystopisch oder so, sondern eher wie so ein Märchen. Ist halt das nächste Star Wars Princess Leia Nummer 1, von Marvel natürlich. Genau. Wir haben ja die anderen schon vorgestellt, sowohl Darth Vader als auch die richtige Star Wars Serie von Marvel, die wir ja beide sehr, sehr gut fanden. Und hier muss man schon, also ich muss jedenfalls hier schon einige Einschnitte machen. Hat mich nicht so restlos begeistert. Aber vielleicht erstmal ganz kurz zum Cover, das, was ich eigentlich ganz schön fand. Es zeigt halt so Prinzessin Leia, wie sie mit so einer Pistole irgendwie und so dem Helm von einem dieser X-Wings, glaube ich, unter dem Arm so dasteht, aber in so einer ganz ungewöhnlichen Pose. Also, weil normalerweise kennt man sie ja als aristokratische irgendwie, ja, die Prinzessin halt. Und hier sieht sie halt aus wie so eine Actionheldin oder so. Das hatte mich dann schon irgendwie auch interessiert, was das wohl wird. Aber was mich so ein bisschen, vielleicht um das vorwegzunehmen, so ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass, also erstens passiert hier im Heft tatsächlich noch gar nicht so viel. Und insgesamt war es halt so ein bisschen nicht so große Geschehnisse oder sowas. Und allgemein hatte das auch noch gar nicht die Geschichte hat noch gar nicht so irgendwie Fahrt aufgenommen. Also es spielt halt wieder nach dem ersten Teil des Filmes halt, wo der Todesstern zerstört wurde und sie sowohl Luke Skywalker als auch Han Solo und den Robotern und Chewbacca halt gratuliert irgendwie und dann so ein bisschen, man merkt halt, sie soll halt eigentlich diese Funktion der Prinzessin weiterspielen sozusagen und sie will aber selber irgendwie mithelfen, gegen die Rebellionen anzugehen. Und sie macht es dann so ein bisschen auf eigene Faust. Wie findest du denn das erste Heft?
Ich hatte dieses gleiche Gefühl. Ich muss auch sagen, ich war der Autor ist Mark Waid, das Artwork ist von Terry Dodson und für mich war das Artwork so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob du so diese Danger Girl Reihe kennst.
Ja, hat mich auch daran erinnert.
Genau, also die Nasen so ein bisschen stupsig, alles ein bisschen eher so, jetzt habe ich dummerweise gerade den Namen vergessen. Wie heißt der Originalzeichner von den
Campbell oder so.
Ja,
ne?
Ja, genau, Bruce Campbell. Campbell, Bruce Campbell. Und das erinnert mich so ein bisschen, dass das ganze Artwork und also wenn wir uns über die andere Art und Weise, bestimmte Sachen darzustellen, schon lustig gemacht haben oder beziehungsweise nicht lustig gemacht haben, haben wir gesagt, das ist vielleicht nicht ganz so optimal. Vom Artwork ist das Schlechteste. Also hier kann man weder Han Solo noch Luke Skywalker noch Leia gleich auf der ersten Seite, also wirklich erkennen, wen man erkennen kann, ist Chewbacca. Dann hat man ja, halt gut. Dieser,
bitte? Ja gut, das ist ja natürlich, er hat halt so
braune Haare. Ja, da ist auch nicht schwierig und ja gut, R2-D2 und hier die andere Blechbüchse, lassen wir einfach mal außen vor, aber und dann guckt man sich so die Figuren an, selbst die Männer haben Augen, die sehr feminin wirken, sehr weiblich, dann normalerweise mag ich es ja so, dieses Coloring von Scotty Belair, die ist ja sehr markant, also hier geht es ja komplett unter, dann wie du schon sagtest, eine Geschichte, die eigentlich so ziemlich vor sich hin plätschert und ich muss erst sagen, ganz am Ende, als die mit diesem, ach jetzt frag mich nicht, wie heißt das, X-Wing oder mit irgendeinem Flug?
Nee, die haben so ein Raumschiff, was man gar nicht kennt, aber sie werden von X-Wings verfolgt.
Oder so rum. Also ja, mit dem Losfliegen und da entwickelt sich so eine Geschichte, die eigentlich nicht schlecht wird und auch diese kleine Idee, wie sie quasi ihre Verfolger nachher abschütteln, denn Prinzessin Leia hat ja eine Mission, die will ja nicht wieder Mauerblümchen sein und unter den Tisch stellen und stillhalten, was von ihr eigentlich verlangt wird, sondern sie will ja Action, sie will halt ihre Untergebenen retten und ein bisschen was machen und da nimmt die ganze Sache Fahrt auf. Also ich gucke wahrscheinlich nochmal in das zweite Heft rein, auch wenn ich, wie gesagt, 80% von Heftausgabe 1 eher so überhaupt nicht mochte, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch so ein Mini-Run, glaube ich, sind nur 5 Hefte, zumindest der erste Arc vielleicht, ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen wird. Dieses Duo aus Leia und wie heißt eigentlich die andere, ihre Pilotin?
Also die kennt man auch nicht, also das ist jetzt eine neue
okay, Figur, also
Even oder so.
Genau, ja, ich habe es auch gerade nicht irgendwo notiert. Die scheinen so ein bisschen ein Team zu sein und dann Abenteuer zu erleben. Ich bin gespannt. Also nicht so gespannt, wie ich bei anderen Sachen war, aber ich fand es schon, also von der Reihe jetzt so, das Schlechteste, das ist so ein Ding, das muss man nicht unbedingt haben, würde ich sagen. Also,
ja, geht mir genauso, wobei ich dir tatsächlich ein bisschen bei den Zeichnungen widersprechen würde, weil also ich finde es gar nicht so schlecht, diesen Stil. Also klar, man erkennt die Figuren so gut wie gar nicht, aber das finde ich dann irgendwie fast konsequenter, als wenn man halt versucht, die Figuren nachzubauen und das dann trotzdem nicht funktioniert. Also ich finde diesen Stil eigentlich ganz schön und so irgendwie, also ganz schön, vielleicht ist es jetzt auch, doch, kann man schon wirklich so sagen. Ich finde es irgendwie ganz witzig, dass es so alles ein bisschen cartooniger aussieht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich störe mich dann tatsächlich wirklich mehr daran, dass die Geschichte nicht so richtig Fahrt aufnimmt oder man auch, also meinetwegen kann auch so eine erste Ausgabe ruhig auch ruhiger werden oder so. Da muss jetzt auch nicht sonst wie was von Action drin sein, aber es ist halt alles so ein bisschen belanglos. Die Charaktere interessieren einen auch nicht so sehr. Es sind halt ein paar ganz witzige Ideen, auch wie sie zum Beispiel sich verabschiedet oder so, ist auch eine ganz okaye Idee noch und wie sie denen entkommt halt auch, aber im Gegensatz zu den beiden anderen Star Wars Büchern, die bisher draußen sind, halt einfach wesentlich schlechter, aber beim Artwork würde ich dir nicht ganz zustimmen, wobei ich natürlich komplett verstehe.
Ja, du hast wahrscheinlich recht, also wenn man jetzt nicht wüsste, also dass man den Vorbilder hat dieser Figuren, dann ist es in der Tat nicht so schlecht. Es ist zwar trotzdem, ich weiß nicht, wie du das als Künstler siehst, ich finde schon, dass die Männer hier auch sehr weiblich sind. Also die lange Wimpern irgendwie, die Augen, die wirken alle so, ja, so cheeky irgendwie, also so flirtend, was er dafür sprechen würde, dass es, ja weiß ich nicht, eine Frau gezeichnet hat oder irgendwie
bearbeitet. Ja, oder ist es vielleicht auch, ist die Zielgruppe vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr Mädchen vielleicht oder so, weiß ich gar nicht.
Keine Ahnung, aber ich denke mal schon, dass der Großteil...
Aber ja, du findest doch Danger Girl, findest du doch eigentlich bestimmt auch ganz gut gezeichnet, oder findest du das auch?
Nee, das finde ich auch, aber da habe ich, na gut, am Anfang vielleicht, es ist halt, also man muss halt über diesen Punkt hinauskommen und dann weiß man halt, okay, Scotty, wie ist er denn mal, jetzt, den Namen schon wieder vergessen.
Bruce Campbell oder Bruce so? Ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
Und also, ich glaube schon, dass derjenige, der das zeichnet, originär gezeichnet hat, dass der halt, dass sein Stil ist, dass der halt die Frauen immer so ein bisschen übertrieben weiblich zeigt und immer so ein bisschen, naja, so, die weiblichen Vorzüge so im Vordergrund stellt. Und das ist Scott Campbell, J. Scott Campbell.
Ja, und weißt du, wer Bruce Campbell ist? Mir fällt es gerade ein. Bruce Campbell ist der Typ, der wie heißt das nochmal, Mensch, verdammt. Evil Dead, dieses, wie heißt der das nochmal auf Deutsch? Gesichter des Todes oder so. Nee, oder wie, so ein Horrorfilm. Dieser Typ, der eine Kettensäge als Arm hat. Das ist Bruce Campbell.
Ach so, okay.
Oh, ja. Also was ganz anderes.
Nee, und also da hast du du schon recht. Also insofern ist es halt wenigstens in sich konsistent, also dass diese Figuren dann überall so gleich aussehen und nicht versucht wird, dann nochmal an manchen Stellen so, ach, jetzt sehen sie besonders ähnlich. Und du hast schon recht, das ist ansprechend. Das Einzige, wahrscheinlich habe ich da in dem Moment wirklich dann über dieses, ich kann die Figur nicht erkennen, so eine Sperre reingemacht, weil ansonsten gefällt es mir eigentlich auch. Also es ist an dem Artwork eigentlich nichts außer. Ich glaube, der Kritikpunkt ist wirklich, man erkennt die Figuren nicht gleich wieder. Und die Geschichte ist halt total flach, belanglos. Also ich weiß ja nicht, ging es am Ende auch so, dass dann der, als sie dann quasi verfolgt wurden von Luke Skywalker, ist ja glaube ich auch mit dabei, dass die Idee eigentlich schon ganz nett ist und dass die so ein bisschen so ein Fünkchen Lust auf mehr macht.
Ja, doch, klar, auf jeden Fall. Ja, achso, mir ist ja übrigens eingefallen, Tanz der Teufel hieß der Film, wo der andere Bruce Campbell, aber das ja, spielt ja auch keine Rolle. Ja, ja, doch, aber auf jeden Fall und überhaupt, dass auch so sich ein bisschen halt mit dem, dass sie sich ein bisschen mit ihm halt anlegt, mit Luke Skywalker, aber Luke Skywalker auch gleichzeitig so ein bisschen denkt, ach, das hat sie gut gemacht und so und es tauchen halt ein paar geliebte Charaktere halt wieder auf, zum Beispiel dieser Admiral Ackbar und so, die man eigentlich auch ganz cool findet, aber die nie so richtig eine Rolle gespielt haben. Also es gibt schon wieder so ein bisschen an Fanservice, gibt schon wieder einiges, insofern vielleicht lohnt sich auch da nochmal den zweiten Teil anzugucken, aber wo man bei den ersten beiden Serien halt Star Wars und Darth Vader halt wirklich restlos eigentlich begeistert war, ist das hier halt einfach mal mit einer sehr großen Einschränkung zu genießen, denke ich. Aber also richtig, richtig schlecht wahrscheinlich auch nicht.
Wobei ich ja auch sagen muss, ich glaube, ich habe Darth Vader noch bin ich mir gar nicht sicher, verdammt, ich hab's auch gar nicht hier, die zweite Ausgabe noch gelesen, bin aber momentan bei Star Wars und bei Darth Vader an dem Punkt, wo ich sicher mal noch irgendwann das nochmal aufgreife, aber gerade so dieser Hype für mich, also zumindest für mich ihn schon vorbei ist. Ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt gleich weiterlesen muss. Hast du weitergelesen schon?
Nee, ich warte jetzt auf Trade Paperback, aber mich interessiert Star Wars auf jeden Fall noch ein bisschen mehr als Darth Vader, aber ich glaube, ich werde die beide nochmal aufgreifen.
Wahrscheinlich warte ich auch auf Trade Paperback.
Also bei mir war es halt auch ein bisschen so, vielleicht wie bei dir, dass ich war irgendwie sehr froh, dass sie es geschafft haben, das so ein würdiges Comic halt zu machen in beiden Fällen und das hat mir dann auch erstmal dann fast gereicht und dann hole ich mir das halt, wenn es irgendwie abgeschlossen ist oder jedenfalls mal ein dicker Band oder so draußen ist.
Obwohl ich ja mittlerweile auch sagen muss, was ich ja sehr angenehm empfinde, sind bei diesen Single-Issues, das sollte man ja vielleicht auch nochmal so lobend erwähnen, warum man sich die kaufen sollte, sind diese Leserbriefe beziehungsweise auch so die Briefe der Autoren am Ende. Also die geben manchmal noch so ein bisschen einen Einblick, den man vielleicht gar nicht sonst so direkt wahrgenommen hätte. Mir persönlich macht das zumindest dann nochmal einen Tick mehr Spaß fast.
Genau, bei Prinzessin Leia gibt es es natürlich nicht. Vielleicht dann wieder in der zweiten Ausgabe. Also in der ersten kann es ja auch noch keine Leserbriefe natürlich geben. Aber zum Beispiel bei Ant-Man gab es so einiges. Da hatten sie auch eine ganz witzige Idee, dass dann irgendwie, es waren so viele Leserbriefe, dass sie dann auf der nächsten Seite dann die alle geschrumpft haben auf Ameisengröße oder so ähnlich haben sie es dann genannt. Und das kannst du wirklich kaum noch lesen. Aber war schon ganz schön, dass die so dann auch jeden beantwortet haben, wirklich von den Briefen. War ganz interessant, das durchzulesen.
Vielleicht sollten wir da mal auch immer ein bisschen was über was? Vielleicht sollten wir da mal hinschreiben.
Stimmt, so richtig in so einem richtig schlechten Englisch am besten. Nee, aber wäre eine Idee, ja.
Aber schreib, wie gesagt, aber ich finde es halt, also das macht wirklich einen Reiz, weil manchmal wird man ja gefragt so per E-Mail, warum nur unbedingt, warum nicht auf Straight Paperback warten, aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass es hier manchmal mehr Material gibt, was sich wirklich auch lohnt irgendwie zu lesen, was ja dann in den Straight Paperbacks eigentlich nie drin ist. Also ich habe es noch nie erlebt, dass was aus den Heften, also Leserbriefe dann nochmal gesammelt, dort hinten reinkommt.
Ja, und ich finde es allgemein, finde ich diese Hefte einfach eine schöne Sache, weil die kosten halt nicht so viel und man hat halt immer ungefähr einen Überblick, was es so alles gibt und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, ob man die unbedingt sofort lesen muss oder gar nicht mehr weiterlesen will oder sich halt dann mal so ein Buch holt. Also zum Beispiel, also genau, man hat halt einfach, man ist am Zahn der Zeit so ein bisschen mehr auch, finde ich.
Genau. Dann abschließend, du hast mal wieder eine Hörerempfehlung aufgegriffen, du hast einen kleinen Spielfilm dir angeschaut.
Genau, Mensch, den wollte ich ja eigentlich gleich hinter Thrillkiller erwähnen, aber dann machen wir das jetzt halt. Und zwar, die Empfehlung kam von, Mist, jetzt habe ich es wieder nicht hier, war das wieder Crackerjack?
Ich glaube, oder so? Ja. Ich guck mal nebenbei,
du kannst ja erzählen. Du kannst ja kurz gucken, genau. Also ich muss sagen, eine super Empfehlung, hat mir total gut gefallen, das gleich mal vorneweg. Und man muss auch wirklich wieder aufpassen, dass man nicht zu viel erzählt, dass man nicht zu viel spoilert, weil so ein Film ist natürlich, das ist nicht wie eine erste Ausgabe, wo man mal kurz alles erzählt. Sagen wir mal so, die Handlung geht eigentlich darum, dass eine neue Person so ähnlich wie Batman eigentlich das Verbrechen bekämpft, aber er hat halt nicht diesen Kodex wie Batman, sondern er bringt auch mal Leute um, und zwar ist es dieser Red Hood, und er hat auch ein bisschen ein anderes Vorgehen, also zum Teil verbündet er sich auch mit Gangstern oder macht selber irgendwie zweifelhafte Aktionen, weil man dadurch seiner Meinung nach halt besser das Verbrechen ausschalten kann. Und wenn man ganz ehrlich ist und so manchmal Batman-Filme gesehen hat oder Comics gelesen hat, dann denkt man ja manchmal auch, ey, hättest du Joker jetzt einfach mal irgendwie umgebracht, so, dann wären jetzt halt vielleicht Tausende von Leuten halt in den folgenden Comics halt oder folgenden Filmen nicht gestorben. Und das ist halt auch so ein bisschen die Herangehensweise von diesem Red Hood, aber das kann natürlich Batman nicht auf sich sitzen lassen, und er versucht den halt zu jagen und merkt aber auch, dass dieser Typ irgendwie ihn sehr, sehr gut kennt, und es gibt halt ein paar wirklich sehr, sehr coole Wendungen, und der Joker taucht auch wieder auf. Ja, also insgesamt wirklich ein super Ding. Danke sehr nochmal für die Empfehlung. Wer war es denn jetzt?
Kevin Fendrich hat es reingeschrieben. Er hat eine ganze Menge an Listen. Und wer noch mehr Tipps haben will, was man so gucken kann, der sollte bei Hunting Down Comics Ausgabe 12 einfach mal in die Kommentare schauen. Gleich der einer der ersten, glaube ich, zumindest, wenn man runterscrollt.
Genau, der hat einiges empfohlen, und das war halt einer seiner Lieblingsfilme oder sogar sein allerliebster Film, und das kann ich auch wirklich nur unterstreichen. Ist wahrscheinlich auch wirklich noch um einiges besser als viele der Realfilme. Auch super gezeichnet. Man muss noch vielleicht als kleine Warnung sagen, ist er eigentlich in Deutschland auch ab 18 oder ab 16? Ich glaube ab 16, aber es ist halt auf jeden Fall ein sehr, sehr düsteres, brutales Ding. Also da wird getötet, Rache, Blut, und also es ist jetzt nichts, auf keinen Fall irgendwie wie manche von den anderen Batman-Serien, die eher für Kinder gedacht sind, sondern es ist schon sehr brutal. Aber ich habe da die ganze Zeit wirklich gesessen, diese anderthalb Stunden oder wie lange der geht, und gedacht so, ey, was für coole Ideen und was für super Wendungen, die man nicht geahnt hätte und so. Also vielen Dank nochmal für die Empfehlung. Vielleicht kannst du mir nochmal deinen Top 2 geben, dann kaufe ich mir den auch nochmal. Zum Teil sind die leider wirklich sehr teuer oder nicht mehr erhältlich, die Filme. Den kann man, glaube ich, ziemlich günstig abstauben, wenn man vielleicht auch den gebraucht vielleicht kaufen will oder sowas.
Wie ist das eigentlich, der Animationsstil bei dem? Wie ist der? Also du hattest ja beim letzten Mal dieses Flat, also dieses 2D so gelobt. Hier ist es 3D gerenderter, polierter. Nee.
Auch 2D, auch klassischer animierter Zeichentrick. Auch wieder sehr, also sehr gut gemacht, sehr hochwertig. So gut, wie man sowas halt machen kann, wenn es ein Direct-to-DVD-Ding ist oder so. Sowas kommt natürlich nicht im Kino. Ich glaube, man kann sich auch bei Amazon oder irgendwo anders so ein paar erste Minuten oder so einen kleinen Trailer mal angucken. Da sieht man so ein bisschen den Stil. Und wenn man halt interessiert ist an Batman und den Nebencharakteren, ich verrate jetzt nicht welche, weil das würde ein bisschen auch vorwegnehmen, was da passiert. Also da gibt es einige Leute, wo man sich freut, die wiederzusehen, oder sich wundert, die wiederzusehen, um nicht zu viel zu verraten. Ja, echt eine total runde Sache, und ich war danach echt restlos begeistert und mich sehr gefreut. Vielen Dank nochmal.
Na, das ist es doch wert. Gut, wir hatten ja gesagt, es gibt diese Poster von Ali Sieg Band 4 5-mal signiert zu gewinnen, und alles, was ihr tun müsst, ist eigentlich ganz einfach kommentieren und vielleicht eure aktuelle Heftlieblingsserie mal reinzuschreiben. Kann auch Buch sein, kann auch alles andere sein. Ich habe momentan auch wieder ein bisschen Sekundärliteratur auf Lager, also mir gekauft. Das ist immer das Problem bei Sekundärliteratur. Die ist zwar unheimlich cool und es gibt unheimlich schöne Sachen, aber man muss halt in dem Fall auch wirklich die Zeit finden, das auch mal zu lesen. Also das ist halt meistens immer dann doch ein bisschen umfangreicher.
Kaufst du die auch auf Englisch?
Ja. Also erstens gibt's von denen, glaube ich, habe noch nichts großartig auf Deutsch gefunden. Also ich habe hier jetzt so ein Guide to Coloring and Lettering von DC, ist alles schon ein bisschen älter. Dann nochmal Telling Stories, glaube ich, also Panel Discussion oder sowas in der Richtung. Also die klingen einfach ganz cool, und es gibt einem nochmal so ein bisschen einen anderen Mechanismus, sich so Comics anzugucken. Also man macht das ja, ich weiß nicht, wie du das als Künstler, wie du da rangehst, ob du dann auch wirklich guckst, wie ist das zeichnerisch umgesetzt, also ob das dann vielleicht sogar manchmal störend für dich ist, wenn du weißt, okay, man hätte das anders lösen können, oder ob du da wirklich bloß die Geschichte dir anschaust?
Ja, zum Glück kann ich es meistens sehr gut abschalten. Also es war schlimmer, ich habe halt auch jahrelang in einer Band gespielt und dann, also Gitarre, und in einer anderen Band habe ich Bass gespielt, und da war das dann manchmal so, dass wenn man Musik gehört hat, die dann total auseinandergenommen hat, und du hörst ein Lied und du kannst aber nicht die Gesamtheit von dem Lied hören, sondern hörst dann zum Beispiel nur den Basslauf, und das war so anstrengend, also man konnte das wirklich gar nicht mehr genießen, weil man nur so dann bum 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 oder so hört und eigentlich das ganze Lied halt so in die ganzen Spuren, in die einzelnen Spuren zerteilt. Zum Glück schaffe ich das bei Comics wirklich da ganz gut abzuschalten. Klar, manchmal denkt man dann vielleicht sowas wie, ist super gelöst jetzt hier gerade dieser Übergang oder die Panelfolge oder so, aber das ist ja auch eine Sache, die wahrscheinlich jeder Leser so mitbekommt. Ja, manchmal denke ich allerdings auch, Mist, warum bin ich nicht auf die coole Idee gekommen? Das ist dann vielleicht schon manchmal ein bisschen ärgerlicher, wo andere vielleicht einfach nur denken, wow, coole Idee, denke ich halt, coole Idee, du Arsch, weil ich mich halt so ärgere.
Würdest du aber nie laut sagen. Nee, aber ich finde das halt manchmal, weil ich glaube, diese Intention, also so Bildsprache ist ja meistens was dann auch sofort, entweder man begreift oder man sieht, oder wie gerade dieses Cover ganz am Anfang von diesem Rush Limits, was man auf den ersten Blick, wo man sagt, ach ja, es ist weiß und rot und hat ein paar Punkte, und wenn man sich dann doch mit so Sachen, Grafik, manchmal ein bisschen länger beschäftigt, merkt man, wie einen das so in den Bann ziehen kann. Nicht immer, aber manchmal. Und dann kommt das so nach und nach, und man entdeckt so Kleinigkeiten. Und manchmal ist es beim Artwork ja genauso, also dass man Sachen nicht gleich sofort sieht oder dann erst so nach und nach sieht. Aber es ist ja doch eher selten geworden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass man Comics wirklich oft nochmal liest. Also es ist ja meistens, guckt man sich die einmal an und das war's. Und ich habe jetzt auch gerade, wie gesagt, habe es schon beim letzten Mal, glaube ich, erzählt, mit meinem Sohn lese ich auch wieder alte Mosaiks, und ich merke eigentlich, wenn ich selbst diese alten Dinger, die, weiß ich nicht, 30 Jahre alt sind, wie bewusst und wie detailreich die Erinnerungen noch da dran sind. Also ich sehe das Cover und
dachte, wir hatten ja nichts anderes.
Ja, so ungefähr, vermutlich. Und denke mir so, Mensch, klar, cool, in der Ausgabe macht der Koch aus einem Straußenei zwei Schalen für die Abrafaxe, und aus denen die nachher draus trinken, und so Sachen, die brennen sich so ein und kommen dann wieder, oder so Geheimschränke hinter irgendwelchen Türen, die aufgehen. Also es ist halt cool und das vergisst man nicht. Und heutzutage guckt man sich die Sachen an, hat dann so ein grobes Erinnerungsbild an das Comic, aber so lebendige, detailreiche Bilder hat man gar nicht. Aber das ist auch nicht mehr möglich.
Wir hatten ja vorher schon darüber geredet. Irgendwie, wir haben gerade mal bei Image auf der Seite geguckt, und dann sind wirklich bis zu 70 neue Erscheinungen irgendwie jeden Monat. Also neue Teile oder sogar Start neuer Serien. Also es ist auch einfach, wir haben einfach so einen Überfluss im Endeffekt. Es ist nicht so wie, weiß ich nicht, damals vielleicht vergleichbar bei uns sowas wie, der neue Asterix ist draußen oder so, und dann freut man sich schon und liest die alten nochmal oder so. Und bei Mosaik wahrscheinlich genau das Gleiche. Oder wenn man halt mit seinem wenigen Taschengeld sich mal eine Ausgabe von Die Spinne oder so kaufen konnte, dann liest man die natürlich ganz anders als jetzt, wo man irgendwie sieht, so, Mensch, so viele coole Sachen, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Und viele Geschichten, die eigentlich ganz gut sind, dann auch wirklich trotzdem nicht weiterliest, weil halt andere einfach besser sind.
Und ich versuche halt zum Beispiel auch seit Ewigkeiten Why the Last Man nochmal zu lesen, weil ich einfach wissen will, ob das immer noch die gleiche Faszination hat, aber irgendwie kommt immer was anderes dazwischen und immer neue Serien und immer, man ist halt irgendwie...
Stimmt, zweimal lesen ist echt selten, ja. Vielleicht sollten wir darüber aber echt mal eine Art Special machen, weil das ja, glaube ich, von uns beiden eins der Lieblingscomics ist. Also ein anderes Comic, was mir noch einfällt, was ich sehr, sehr oft gelesen habe, ist natürlich Alisic, aber das ist natürlich auch eine Ausnahme oder beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, ist ja klar, muss ich ja, oder habe ich, also...
Aber setzt du dich dann zum Beispiel mit dem Buch dann am Ende nochmal hin und liest es, guckst es wirklich an und liest es nochmal? Oder wie ist
der Konsum? Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Also das vierte Teil, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist ja gerade rausgekommen, der letzte Teil. Genau, also habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber normalerweise schon. Und ich freue mich da auch immer ein bisschen drauf, weil man einige Sachen dann doch immer schon vergessen hat wieder. Also ich hatte da nochmal so ein bisschen reingeblättert und dann liest man so einige Sprechblasen und merkt dann, dass man irgendwie kleben bleibt und dann doch hintereinander schon wieder 5 Seiten gelesen hat. Also irgendwie, das ist schon toll, dass man zum Glück halt dass es doch schon eine Weile wieder zurückliegt oder dass es auf Papier einfach anders wirkt, dass man da nochmal richtig Lust drauf hat und also auch nochmal richtig Spaß dran hat. Wenn das irgendjemand von euch schon gelesen hat, schreibt auch mal bitte in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, und ich hoffe ja auch, dass Daniel das nochmal liest und bespricht. Und die Poster sind wirklich auch sehr schön geworden, also das ist so, ja, sieht echt ziemlich cool aus und ist vor allem riesengroß.
Was ich sagen kann, das würde dich wieder freuen, einer unserer Hörer hat anscheinend wirklich gewartet, bis der vierte Band rauskam, denn über diesen Affiliate-Link von Amazon war plötzlich Band 1 bis 4 einmal komplett mit drauf. Und
cool.
Hat es am Stück wahrscheinlich alles gekauft oder vielleicht auch verschenkt.
Ja.
Ich habe es noch nicht gelesen.
Ich habe es auch erst letzte Woche Freitag bekommen. Also es sagt dem Leser jetzt nichts. Also vor 2-3 Tagen habe ich es bekommen halt. Nee, Quatsch, nicht jetzt. Das ist ja auch egal. Also vor 2-3 Tagen habe ich meine erst bekommen. Irgendwie haben die bei der Buchmesse anscheinend früher gehabt. Also ist jetzt wirklich, wie gesagt, brandneu. Aber jetzt lass uns auch nicht zu viel darüber sprechen. Vielleicht können wir da wann anders nochmal drüber quatschen.
Genau. Dann bleibt eigentlich nur noch eines ganz am Ende.
Die
Coverwahl. Und ich jetzt heute bescheiße ich mal ein bisschen.
Denn ich weiß schon genau. Darf ich raten, was du sagst?
Ja.
Du sagst Black Cross, das ist Alternativcover, was du
genau.
gar nicht hast.
Also das ist mein Lieblingscover. Ich werde es auch entsprechend
Betrüger.
Jetzt. Ich werde beide verlinken einfach. Ihr werdet dann das reguläre sehen und dann nochmal dieses Variant-Cover und das gefällt mir einfach am besten. Das ist das, was...
Und darf ich dich auch überraschen?
Du nimmst es auch.
Nee, ich nehme es nicht, sondern ich nehme tatsächlich das andere Black Cross Cover. Auch wenn ich das jetzt, also das andere ist vielleicht noch cooler, aber von den Covern, die wir vorgestellt haben, fand ich irgendwie dieses Cover, also es ist jetzt vielleicht nicht übergewöhnlich gut gemacht oder irgendwas, aber also ich fand daran sehr interessant irgendwie, man sieht halt diesen einen Typen im Hintergrund, der so halb im Schatten ist mit dieser Flagge über seinem Kopf und dann davor der Typ mit seinem Totenkopf und der so ein bisschen wie ein Superheld aussieht, aber böse und irgendwie, was mich daran so ein bisschen angesprochen hat oder ich war halt total interessiert, was wird es jetzt für ein Heft sein, weil normalerweise diese amerikanischen Hefte und überhaupt Sachen, die aus Amerika kommen, sind ja oft sehr patriotisch und also man braucht nur an Captain America oder sowas denken und ich fand, das hier hatte irgendwie sowas, so ein bisschen düster Verstörendes, weil das sind halt nicht so nette Leute und die haben halt trotzdem die amerikanische Flagge über den Kopf und es hat mich einfach nur interessiert, ob das jetzt irgendwie so eine richtig fiesen Anti-Helden sind oder was das wohl wird, also ob da, ja, was die dem Land Amerika vielleicht antun wollen oder so, oder dem Land USA besser gesagt.
Wobei ich ja auch sagen muss, dass das cleverste Cover rückwirkend, also rein optisch gefällt mir immer noch dieses Variant-Cover von Black Cross am besten, aber am cleversten gemacht, also einfach weil die Idee dahinter ist doch dann für mich doch dieses Rush Limits, weil das halt so wirklich in dein, also wie sagt man so, also in your face, sagst du auf Englisch halt immer so, es ist alles da und trotzdem erschließt sich erst nach und nach und das finde ich halt immer genial.
Das ist cool, ja. Und über welches Cover wir gar nicht gesprochen haben, ist Ant-Man Nummer 2. Das kann ich ja auch nochmal kurz beschreiben, weil das ist eigentlich auch ziemlich genial. Das ist so eine typische Schneekugel. Im Inneren von der Schneekugel ist Miami, weil, wie ich ja angedeutet habe, wird er ja seine Frau begleiten nach Miami. Genau, und da drin ist halt der Ant-Man gefangen und probiert rauszukommen und obendrauf sitzt so eine Ameise mit so einem Fragezeichen. Also das finde ich eigentlich auch ein gelungenes Cover. Wie gesagt, so von der Story her oder was steckt dahinter, fand ich jetzt Black Cross wirklich sehr interessant, aber am schönsten ist natürlich das, was du jetzt genannt hast, Black Cross Alternativ. Ja.
Wie gesagt, wie immer der Aufruf, wenn ihr andere Heftserien lest, wo geniale Cover dabei sind, die wir uns gleich mal anschauen sollten, dann einfach auch in die Kommentare rein, dann würden wir da auch nochmal einen Blick drauf werfen, weil das Schöne ist ja, die Cover, die zumindest, die kann man sich ja online frei verfügbar fast überall anschauen und da sieht man immer, was man alles Schönes nicht bekommen kann.
Und vor allem könnt ihr auch gleichzeitig dann noch das Poster gewinnen, wenn ihr kommentiert. Also eine Win-Win-Situation.
Da kann man eigentlich nichts falsch machen, das ist wohl wahr.
Ja.
Und es ist handsigniert. Hatten wir erwähnt, dass dieses Poster handsigniert ist?
Ja, Hubertus hat sogar auch noch was unterschrieben.
Ich hoffe ja auch, dass du es handgezeichnet hast. Jedes einzelne dieser Poster.
Ist doch klar.
Na gut.
Ja, Mensch, war ja sehr abwechslungsreich diesen Monat. Sehr unterschiedliche Sachen dabei, aber auch wieder schöne Sachen.
Sehr breit gefächert, ja. Von klassischen Superhelden zu Anti-Helden, könnte man fast sagen, genau. Eine bunte Mischung.
Ich Manga hoffe, es hat ist gefehlt, was dabei. Kommt nächstes Mal bestimmt wieder.
Was ist dabei? Was fehlt?
Manga hat gefehlt, aber das kommt nächstes Mal bestimmt wieder.
Na, du willst doch dann hier, ich habe deinen Künstlernamen vergessen, Mist.
Sir Helgoland?
Nein, deinen Sir Helgoland vorstellen.
Mal sehen. Mal
gucken. Seid gespannt.
Ja, genau.
Jetzt kriegst du wahrscheinlich massenweise Anfragen, wann denn nun endlich dieses Comic rauskommt.
Na gut. Wir müssen wissen, was es ist.
Gut, das soll es dann auch gewesen sein. Wie gesagt, alle Links und über alles, was wir gesprochen haben, findet ihr natürlich in dem entsprechenden Blogbeitrag und Anregung, Kritik und was euch so also einfällt, ist immer gerne gesehen. Also rein in die Kommentare und ja, das soll es dann auch gewesen sein.
Ja, nach Belgien wird es ja wahrscheinlich keiner von euch schaffen, aber vielen Dank auch trotzdem fürs Zuhören und so. Ja, bis nächsten Monat, würde ich sagen.
Genau, man hört und sieht sich, ne, sehe nicht, also man hört sich erstmal. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Ciao. Wobei eigentlich, ich sehe ja sogar einen von unseren Hörern.
Hunting Down Comics.